Liebe Hörer von Sneakpot, schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt, denn ich grüße euch von der Republika in Berlin und ihr seid ganz herzlich willkommen in dieser Sendung und viel Vergnügen, euer William Kohn.
Herzlich willkommen zur 736. Folge des Sneakpots. Dieses Mal könnte es zu Verwechslungen kommen. Nicht, weil wir nicht wissen, wer wir sind, sondern weil wir eine Verwechslungsgeschichte geschaut haben, nämlich The Man from Toronto. Und diesen Film werde ich heute besprechen mit dem Mann aus Berlin, Robert Krüger, der mit dem Gedanken spielt, ein veganes Restaurant zu eröffnen.
Never ever never. Und Christoph Perner hat Human Tempura gemacht.
Lecker. Stefan setzt diese Woche mal aus und ist dann nächste Woche wieder für uns da. Hat uns aber einen Film schon genannt für nächste Woche, also mir. Wird uns also mit dem Film für nächste Woche versorgen. Das ist schon mal gesichert. Aber jetzt musst du uns erstmal erzählen, um was es in The Man from Toronto denn ging.
Ja, du, wie du es schon in der Anmoderation gesagt hast, es ist eine Verwechslungsgeschichte und es ist gleichzeitig eine Actionkomödie. Es ist aber leider auch ein Kevin Hart-Film.
Ich dachte, leider auch eine Netflix-Action-Komödie.
Ja, das auch, ja. aber es ist eben auch, und das wollte ich jetzt positiv betonen, ein Woody Harrelson-Film. Gut, worum geht's? Wir haben die Kevin Hart-Figur namens Teddy, ein glückloser Mitarbeiter in einem Fitnessstudio und Besitzer eines hochgradig erfolgreichen YouTube-Kanals mit, ich glaube, 7 Views und 3 Kommentaren oder so.
In 3 Jahren oder so.
In drei Jahren, also mega erfolgreich. Schlimm. Und da macht er Fitnessvideos und erfindet tolle Sportarten wie kontaktfreies Boxen. Also im Grunde, Schattenboxen ist doch schon erfunden worden,
ja, oder? Ey, ist überhaupt nicht neu.
Aber er macht da ein Riesending draus. Und gleichzeitig irgendwie seine Ehe kriselt so ein bisschen. Er würde gerne irgendwie da mehr Time für Sexy Time haben. Deine Hühner müssen beten. Ich genau gehört. Also er müsste da irgendwie er würde gerne mehr Sexy Time haben. Das funktioniert aber nicht so richtig, weil seine Frau auch so langsam mitkriegt, dass er für eine Null ist. Und daran auch so ein bisschen verzweifelt. Und
schön, dass sie dieses Verb benutzen, ja? Verteddien.
Genau, ja, das ist dann schon so, er heißt Teddy und Leute in seiner Umgebung haben schon das Verb, er teddyt das für, er versaut die Sache, geprägt. Und ja, nun jetzt ist es so, parallel lernen wir in einem anderen Handlungsstrang Woody Harrelson kennen, der irgendwie so eine Art Auftragskiller, aber meistens killt er nicht, sondern meistens ist er irgendwie im Business von Leute zum Sprechen bringen unterwegs, durch Androhung, Präsenz. Durch Präsenz, durch Androhung von Folter oder dergleichen. Und sehr, sehr coole Figur, immer mit Sonnenbrille, mit Hut, mit schwarzem Anzug und in einem 1969er oder 66er, hab's vergessen, Dodge Charger unterwegs. Alles sehr, sehr stylized und sehr, sehr cool. Das komplette Gegenteil von dieser klapprigen Kevin Hart Figur, die irgendwie die ganze Zeit irgendwie so hibbelig so ein bisschen versucht, irgendwie mehr schlecht als recht Eddie Murphy zu channeln. Und jedenfalls, es gibt eine Verwechslung wegen einer Low-Toner-Situation auf einem Stück Papier. und deshalb wird die Kevin Hart Figur Teddy in dieser Verwechslung für den Man from Toronto, also die Woody Harrelson Figur, gehalten von Bösewichten und Leuten, die nichts Gutes im Sinn haben und gerät damit in eine Welt, die ihm völlig fremd ist und in der er ganz viel verteddien kann. Und das macht er dann auch. Und Woody Harrelson ist da jetzt erstmal nicht so richtig glücklich mit dieser Verwechslung und wird dann da aber auch in diesen Strudel mit reingesaugt und gewisse Zwänge, die auch er spürt von der Situation, lassen die beiden dann zusammenarbeiten. Und dann haben wir so eine typische Buddy-Komödie mit so einem Odd-Couple nach Netflix-Schema. Der total coole drauf, also so, ich hatte die ganze Zeit so diesen Vibe von wie hieß der Film mit Ryan Reynolds und The Rock, war das? Weißt du, was ich meine? Red Notice, ja, oder so?
Red Notice, ja, genau.
Genau. Also ja, dieses,
im Endeffekt das Abziehbild dieser Netflix-Action-Komödien.
Genau, aber halt Red Notice fand ich ja deutlich besser als das hier, war auch nicht ohne Fehler, aber deutlich besser als das hier. Und der kam mir so ein paar Mal im Hintergrund. So, klar, Woody Harrelson ist kein The Rock, jetzt weder von der physischen Erscheinung, aber im Vergleich zu Kevin Hart dann irgendwie doch. Und so von der Coolness und von der Art, wie sie ihn inszenieren, kann er da schon auch mit. Und Kevin Hart ist halt so ein Plappermaul, was die ganze Zeit nicht still steht, nicht den Mund hält und auch sonst die ganze Zeit total hibbelig ist. Und das, ja, das ist natürlich auch nicht annähernd so cool wie Ryan Reynolds, aber diese Dynamik ist sehr vergleichbar. Wie fandst du das?
Ach ja, also ich muss gestehen, ich habe es auf zweimal geschaut und beim ersten Teil war ich ziemlich angedüdelt. Aber auch das, was ich dann nüchtern weitergeschaut habe, so die zweite und dritte Drittel, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht gepackt. Also es war irgendwie so, ja, so ganz nett. Kevin Hart nervt halt. Woody Harrelson ist halt super cool, aber irgendwie so eine echte Problematik. Ja, es war alles so ein bisschen aufgesetzt. So diese Problematik, so diese ganz klassisch, so, okay, die Auftraggeber von Woody Harrelson, ja, es ist die Frage, ob die so hinter ihm stehen oder nicht. Ja, es ist halt alles so aufgewärmt. Hat man schon so oft gesehen. Es hat nicht richtig viel falsch gemacht, aber auch nicht so wahnsinnig viel richtig. Also, und Kevin Hart ist halt wirklich ätzend nervig. Also, ich weiß nicht, was der soll.
Hat aber tatsächlich ein paar, also ich musste tatsächlich ein paar Mal richtig hart lachen, muss ich zugeben.
Echt?
Ja, und zwar waren es tatsächlich auch teilweise Kevin Hart, eigentlich beides Kevin Hart-Szenen. Interessanterweise, weil na gut, auf der anderen Seite, Woody Harrelson hat ja auch nicht so viele, der hat so ein paar Sprüche, ja, mit dem Human Tempura zum Beispiel ist so ein Spruch, wo ich ein bisschen kichern musste, den habe ich mir deshalb auch aufgeschrieben. aber diese Szene, wo, will es nicht spoilern, aber ich sag mal Kotzfolter als Stichwort.
Oh ja, das war gut.
Da habe ich so laut gelacht, ja, dass ich danach die Tür zumachen musste, weil meine Frau hatte mich noch gefragt, kann ich die Tür hier offen lassen zum Lüften, damit es so ein bisschen Durchzug in der Wohnung gibt? Du guckst doch eh mit Kopfhörern. Und ich so, ja, kannst du machen, kein Problem. Und dann sitze ich plötzlich auf dem Sofa und lache richtig laut los. Und die Tür steht offen und der Flur runter, die Schlafzimmertür steht auch offen, wo die Kinder schlafen. Und dann dachte ich mir so, okay, ist die Tür jetzt doch zu, falls das noch ein paar Mal vorkommt. Kopfhörer hin oder her.
Ja, aber auch das war so eine Szene, wo ich auch gelacht habe und dann hinterher mich selbst so erwischt habe, wo ich mir dachte so, ja, toll. Und darüber lacht ihr Deutschen wieder, gell? So, oder vielleicht auch ihr Amerikaner, keine. So, ja, ich habe mich da schon so selbst auch zu diesem leicht verführbaren, dummen Publikum, was halt, du machst ein paar Kotzwitze und wir lachen, gell?
Aber die war halt so gut gemacht, weil er halt irgendwie dieses
das war schon lustig, klar.
Mit dem Messer da ranschneiden und von sich selbst quasi durch seine eigene Tat zum Kotzen gebracht. Das fand ich gut gespielt, es war überraschend in dem Augenblick und das ist halt gut. Der Hauptpunkt, warum es funktioniert. Und also, ja.
Was mir keinen Spaß gemacht hat, weil es für mich viel zu aufgesetzt war dieses, wenn er Woody Harrelson Figur irgendwie zu nahe kommt oder sowas und dann Woody Harrelson so einen coolen Spruch bringt, so, tu das nie wieder oder irgendwie sowas. Das war mir halt so, oh, ja, okay, wir wissen, dass Woody Harrelson ein cooler, gefährlicher Typ ist, ja. Das war mir irgendwie.
Aber es wird auch gebrochen. Es gibt so diese eine Stelle, wo er ihn so anguckt und dann du kannst aufhören, du brauchst nicht die Sachen tun, die du mit mir jetzt getan hättest, ich mach's ja oder so ähnlich. Und da sagt er ja dann auch so, ich hätte überhaupt nichts mit dir gemacht, es war nur ein böser Blick, es war alles ein Bluff. So, also da brechen sie es dann tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Also sie versuchen es an manchen Stellen auch mit diesem Kommentar, dass er sich irgendwie bei den Bösewichten erst nochmal entschuldigen muss, weil die Ansprache nicht gegendert war, obwohl das irgendwie alles Männer in dem Raum war, aber das kann man ja nicht wissen, ob die so, also sie versuchen so, klar, vielleicht
okay, der allerdings auch jetzt so sehr Zeitgeist, gell?
Ja,
einfach so ein Zeitgeistwitz.
Genau, der landet auch nicht richtig irgendwie, weil es vorher irgendwie, keine Ahnung, aber also sie versuchen schon irgendwie auch Neuerungen da reinzubringen, die man so noch nicht gesehen hat, die man noch nicht gehört hat, aber sie machen natürlich trotzdem vieles nach Schema F völlig richtig. Und ja, und die Schlussszene mit Deborah und dem Zug, das war auch so eine Szene, wo ich, die konnte man kommen sehen, weil es war ja im Hintergrund alles klar zu sehen, was gleich passieren würde. Mhm. Aber wie es dann passiert ist und wie das optisch aussah, wie dieses Ding da so abgeschabt wird, quasi so zerrieben wird, da habe ich wieder so gelacht auf dem Sofa, weil ich wusste, was passieren würde. Ich habe es kommen sehen und dann passiert es. Es ist optisch einfach so lustig. Und wie er dann guckt, oh, that's not good, that's not good at all. Passiert das dann? Das war einfach ja, das wieder so, wo ich dachte, okay, ihr habt, es war, der funktionierte nicht auf Basis von Überraschung, weil es überhaupt nicht überraschend war. Und nee, war trotzdem, einfach, und der war so gut inszeniert, dass ich trotzdem laut loslachen musste. Und das muss ich dem Film hoch anrechnen, also das mehr als, also die zweimal, die ich jetzt erzählt habe und vielleicht noch zwei weitere Male, weiß ich, ich will jetzt nicht alles spoilern, aber das fand ich gut. So, und natürlich sind da auch dann so dieser Moment, wo sie da über den Parkplatz rennen und die schießt mit dieser Panzerfaust auf die Autos. Das ist halt so einfach für die Optik und für den Look, dass sie beiden über diesen komplett explodierenden Parkplatz rennen dürfen. Und so ein paar Action-Set-Pieces, die einfach so over the top sind, damit es solche Bilder gibt, die man feiern kann, aber sich der Film inszeniert es so, dass man sich auch komplett bewusst ist, dass es jetzt alles extra nur deshalb gemacht ist, damit es genauso aussehen kann und damit wir dieses Real Man Don't Look at Explosions Ding spielen können. Ja, fand ich irgendwie lustig. Natürlich viele von diesen Kevin Hart stolpert irgendwo rein und macht erstmal die nächsten 2,5 Minuten seinen Mund nicht mehr zu. Und es nervt ein bisschen, diese Momente, die sind natürlich auch drin, aber der Film versucht es immer irgendwie wieder zu brechen. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist vieles Schema F und alles schon mal gesehen. Aber ich fand, der hatte so sein Herz am rechten Fleck von dem, was er versucht zu sein und versucht auch nicht viel mehr zu sein als das, was er ist. Fand den irgendwie
ja
nicht schlimm, irgendwie nett zum Anschauen.
Ja. Ich habe ein bisschen gestockt bei der Szene, wo die Harrelson sich selbst so ein Jackfruit, frittierte Jackfruit zubereitet.
War das nicht Durian? Habe ich die ganze Zeit immer über Durian geredet?
Ja, am Ende war Durian. Ich glaube, aber Durian ist doch eher so wie so ein Obst, oder? Das frittiert man doch nicht so, oder?
Ich habe keine Ahnung, was man damit so macht, aber Durian ist so grün und außen so ein bisschen knubbelig, stachelig.
Ja, die sehen, ja, aber Jackfruit auch, das sieht sich total ähnlich.
Ach so, ja, dann weiß ich das nicht.
Ich habe es für Jackfruit gehalten, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch Durian, kann sein. Aber das war so, da habe ich kurz so gestockt und gesagt, ah, okay, ja, das ist halt klar, Woody Harrelson muss jetzt halt hier irgendwie, ich überspitze es mal, ja, vegane Propaganda mit einbauen. Aber dann habe ich mir halt auch gedacht, so, ja, wie hätten sie, also ein Äquivalent wäre halt gewesen, sie hätten ihn ein Steak anbraten lassen oder so und das hätte er halt nicht gemacht, gell? Also deswegen mussten sie halt irgendwie sowas.
Achso, ja, ist der irgendwie so radikal Vegetarier oder so? Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, Veganer, ja, ja.
Okay.
Und deswegen war es dann schon auch folgerichtig, dass dieses Ding da, dass dieses frittiert, das haben sie auch gut dargestellt, fritten, irgendwie aufgeschnitten, frittiert und dann, oder paniert und dann frittiert.
Okay, also, siehst du, ja, aber also
hatte ich dann meinen Frieden mit, aber da habe ich erst einen Schreck gekriegt, oh Gott, was soll das jetzt? Aber ja, gut, es hat ja auch zu seiner Rolle gepasst, der sollte ja auch ein Koch sein im Endeffekt.
Ja. Ja, auch die Sache, dass er dann irgendwie ausgerechnet bei Frauen so ein bisschen seine Coolness verliert und so, das war alles sehr Schema F von der Dings, aber meine
Güte. Klar, sollte halt der Kontrapunkt zu seiner Coolness sein und so, das war schon auch ein bisschen aufgesetzt, aber ja, war okay.
Ich habe ein paar Mal gelacht und ich gebe dem jetzt einfach mal, da ist schon vieles auch, wie gesagt, Schema F, das kann man jetzt nicht zu hoch bewerten, weil sonst sortiert er sich irgendwo in so einem Top 10 Ranking oder Top 100 irgendwo zu weit oben ein, wo er dann auch nicht hingehört. 5,5 sage ich jetzt mal, aber kann man gucken. 5,5 Punkte für so Wegwerf, paar Mal lachen, bald wieder vergessen Film.
Ja, war, also es stimmt, ich habe mir überlegt, so, wie viel gebe ich denn? Dann habe ich gedacht, naja gut, ich höre mal, was du so sagst und wie wir so plaudern und vielleicht komme ich dann zu irgendeinem Ergebnis. Und ich hatte am Anfang auch so das Gefühl, ich habe alles vergessen in dem Film, aber man vergisst doch gar nicht alles, ist einfach gar nicht so viel drin. Also es ist halt, die Story ist halt sehr beschaubar, aber das muss ja nicht schlecht sein. Also ich sehe das ähnlich wie du. Also es tut nicht weh, man kann das schon schauen. Ein paar Lacher, ein bisschen Action. Ist echt, also ich und das sind dann bei mir 6 Punkte.
Ja, da sind wir doch sehr nah beieinander.
Trotz Kevin Hart. Ich habe ja so eine Serie angefangen, die habe ich jetzt unterbrochen, weil die Theresa sie mitschauen will. Mit Ricky Gervais. Diese Afterlife-Serie. Mhm. Die ich sehr gut finde. Und da ist ja eine drin, die ist Kevin Hart-Fan. Das ist okay. Auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen kurios ist, aber sie sind ja alle so ein bisschen kurios in dieser Serie. So, warum man von Kevin Hart jetzt speziell Fan ist, ist mir, ja, öffnet sich mir nicht, aber na gut. Hm. Jedem Tierchen sein Pläsierchen halt.
Ich habe gerade gelesen, dass Woody Harrelson 2012 von Peter zum Sexiest Vegetarian 2012 gewählt wurde. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber.
Eine Sache könntest du mir noch erklären. Das hast du letzte Woche angeteased mit dem Stefan und ich kenne diese Geschichte nicht. Ihr habt irgendwie sowas angedeutet, dass Kevin Hart und ich glaube The Rock irgendwie Beef gehabt hätten und den öffentlich ausgetragen hätten. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, das hast du falsch verstanden. Es gab, ich weiß gar nicht, wie der hieß, es gab einen Kevin Hart The Rock Film. Ich sag jetzt mal Jumanji oder irgend so eine Scheiße, aber es stimmte wahrscheinlich nicht. warte mal, Kevin Hart, ich google das gerade parallel.
Laut klappernd wird hier gegoogelt.
Ja, ich habe heute die Podcast-Tastatur nicht angeschlossen. Was? Kevin Hart.
Wie lange brauchst du? Muss ich zuquatschen, die Lücke? Oder?
Nee, ich glaube, ich hab's gleich. Also, worauf es im Wesentlichen rauslief, ist, dass die PR des Films so ein öffentlich, es war glaube ich tatsächlich Jumanji, dass die PR des Films daraus bestand, dass die beiden natürlich so eine PR-Tour gemacht haben, wo sie dann in allen möglichen Interviews und in allen möglichen komischen Star-Sendungen, wo man halt so eingeladen wird, so Talkshows und so weiter, und so Behind-the-Scenes, B-Roll-Kram, der dann da noch vermarktet wird, sich die ganze Zeit so einen gespielten Beef liefern und sich die ganze Zeit ärgern und sich trollen und gegenseitig roasten und extrem viel davon, als so ganz Instagram, alles war voll davon, ständig habe ich gesehen, wie The Rock irgendwie Kevin Hart Central vorführt. Central
Intelligence war das.
Den haben wir sogar hier besprochen, oder? Nee, ich meine, hör mal hier.
Mit den beiden in der Hauptrolle und auch so eine Buddy-Komödie von 2016.
Ja, nee, das war jetzt eher kürzlicher. Ich glaube, dass das tatsächlich, dass ich Jumanji meine, da sind sie nämlich auch beide drin.
Okay.
Und das ist nicht so lange her.
Sind das so Buddies oder was?
Ja, weiß ich nicht. Also wenn du die beiden googelst, dann findest du auch sofort die ersten Links, sind dann irgendwie The Rock trolling Kevin Hart for 8 Minutes straight und solche Sachen. Ich habe das jetzt nicht alles geguckt, aber
ja, tatsächlich, ja.
Ja, das sind dann so die. Und deshalb meinte ich so, das ist so ein bisschen das Gleiche vom Konzept her, so, du nimmst diesen großen, starken, den alle mögen, und du nimmst diese kleine Plappernase, die irgendwie ein bisschen nervig ist, und dann steckst du die zusammen in einen Film, und ich meine, das funktionierte mit Eddie Murphy und was weiß ich wem, das funktioniert dann eben auch mit den beiden, und dieses Konzept, The Rock und Ryan Reynolds und so, der eine muss viel reden und der andere muss schweigend groß und cool sein, und dann schreibt sich der Rest vom Film quasi alleine. Und deshalb hatte ich diesen Witz gemacht.
Aha. Verstehe. Ja, ist übrigens tatsächlich Jumanji. auch gedingst.
Genau, das war 2019, also da war jetzt, weiß ich nicht, vielleicht der Deutschlandstart irgendwie 2020 oder sowas, sondern
verstehe.
Das nicht so lange her sein.
Ja. Okay, dann gehen wir doch mal weiter, oder?
Gehen wir weiter und das würde dann bedeuten, dass wir jetzt irgendwie Flaschen öffnen.
Ja, tatsächlich öffne ich eine Flasche.
Ja, das klingt, als würde es bei dir Bier geben.
Ja, fast. Es gibt einen Schlappesäppel Naturradler. Ich habe allerdings nur eine Flasche und wenn die leer ist, habe ich noch ein Bier, ein Schlappesäppel Kellerbier. Und da ich ja kein großer Biertrinker bin, habe ich mir noch hier Himbeersirup bereitgestellt, um es trinkbar zu machen. Aber mal gucken, vielleicht reicht mir auch das Radler. Ich weiß nicht, wie lange wir noch aufnehmen. Aber ich hatte heute irgendwie Lust auf so Biermischgetränke.
Das trifft sich gut, denn bei mir gibt es auch Bier. Mein Klassiker, den ich hier immer so habe, wenn ich mir nichts anderes einfällt, nämlich das Störtebäcker, in diesem Fall das Pilsner. Weil ich mich jetzt an den Alkohol erstmal ganz langsam wieder rantasten muss. Ich hatte nämlich Anfang der Woche eine schöne Magen-Darm-Grippe. Oder Grippe, weiß nicht, man sagt das immer so, irgendein Virus, der sich in meines Magen-Darm-Trakts bemächtigt hat. Und zwar so richtig, also mit, es kam oben raus, es kam unten raus, ich erspare euch die Details.
Das ist wirklich schlimm, das sind doch schon Details. Ja. Also noch mehr Details brauche ich nicht.
Wir können noch über die Farbe und Konsistenz reden, das lassen wir jetzt aber.
Die Menge und ja, genau. Gleichzeitig zu beiden Seiten rausgesprudelt ist. Du in der Badewanne saßt, weil es keinen anderen Ort gab, irgendwie halbwegs sicher gewesen. Ja, ja, ich weiß schon, es ist noch viel möglich.
Das hast alles du jetzt gemacht. Ja, nee, das ist einmal quer durch die Familie geritten hier. Der Kleine hat es wohl aus der Kita mitgebracht und dann hat es uns nach und nach alle umgelegt.
Und wie lange warst du da beschäftigt?
Also ich war jetzt zwei Tage nicht arbeiten. Okay. Bei mir ging der akute Teil ging nur eine Nacht, aber ich habe danach einfach unfassbare Kopfschmerzen gehabt, die sich auch mit Ibuprofen nicht haben wegmachen lassen. Und die haben mich den ganzen Tag über dann und den Anfang vom zweiten Tag dann auch noch so richtig matschig gemacht einfach und malat. Und ja, dann jetzt, dieses Bier hier ist jetzt mein erster Alkohol seither. Ich bin da jetzt mal ein bisschen vorsichtig.
Magen-Darm-Grippe habe ich in den letzten, also sicher 10 Jahren einmal gehabt. Und das war auch so, haben die Kinder mitgebracht und beide Kinder haben es halt so überstanden, ja, so einmal gebrochen oder so. Und das andere Kind vielleicht zweimal gebrochen. Also es war wirklich nicht existent. Und wir beide dann halt vollkommen umgenockt. Und so eben, dass so viel rauskommt, dass am Ende halt man keine Kraft mehr hat zu stehen, weil halt es einen so entkräftet ist.
Ach, der kleine Zweijährige, ich seh das Bild immer noch vor mir, der versteht es ja noch nicht so richtig, was da passiert. Und stand dann vor der Toilette, oder beim ich glaube, es war das vierte Mal oder so, dass er rausgeschmissen hat, oben rum. Und es stand da vor der Toilette. Meine Frau hatte es irgendwie geschafft, das zu erahnen, rechtzeitig, dass es jetzt nochmal kommen würde bei ihm. Hat ihn vors Klo gestellt. Und dann stand er da und hat er immer gesagt, nein, 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 und hat er reingekotzt. Und wirklich eine Menge, sowas habe ich noch nie gesehen. Und wo man sich fragt, das ist das vierte Mal, wo holst du das alles noch her? Ja, also was ist denn mit den ersten drei Mal? Die waren doch auch schon viel. Und danach guckt er mich so an, völlig verstört von der Welt und von seinem Körper und von dem Unverständnis über die ganze Situation. Und dann guckt er mich an, nein, nein. Oh Gott, du tust mir so leid und ich kann dir das nicht erklären. Das ist so, es war so süß auf die eine Seite und gleichzeitig irgendwie auch so traurig irgendwie für ihn.
Nennen die Engländer das nicht? Irgendwie shouting into the big white telephone?
Da gibt es so viele lustige Sachen. Ich glaube, von den Kanadiern habe ich mal gehört. Worshipping the porcelain god. Oder the porcelain, ja doch, irgendwie sowas. Throne oder sowas, irgendwie. Und ja, shouting into the white telephone, ja, genau. Da gibt's viele lustige Wörter für.
Ja, und das stimmt halt so, gell, weil du schreist das Ding dann halt wirklich an. Erzähle ich auch immer gern die Geschichte von meiner Mutter, die dann, als ich eine Lebensmittelvergiftung hatte und das Porzellan angebrüllt habe, dann reinkam, du musst leiser sein, der Papi muss morgen arbeiten. Wo es mir dann irgendwas gespritzt hat, was mich umgehauen hat für 16 Stunden.
Ja.
Ja, so ist das, wenn man Ärzte als Eltern hat. Kein Mitleid, aber Drogen.
Ja. Ja, worshipping the porcelain god, ich hab's gerade mal gegoogelt. Das ist Slang to vomit into a toilet, also ja.
Ja.
Ich finde auch den Begriff im Englischen projectile vomiting, den finde ich sehr treffend.
Oh, wir haben gar keinen eigenen Tag hier, oder wie nennen wir das hier? Tagesordnungspunkt für Kotzgeschichten.
alles Droge der Wahl. wie würde man Projectile Vomiting übersetzen mit es muss mit Druck kommen, dann sonst ist es das nicht.
Ja, es ist irgendwie, ja, Projektilkotzen ist irgendwie, nee.
Ich will fragen mal, was ist übersetzt es hier nicht gut. Projektilartiges Erbrechen, ne?
Ja, ist irgendwie nicht gut.
Ja, ist nicht gut, das stimmt. Naja, egal. Schreibt es in die Comments. Schwallartiges Erbrechen, ja, das könnte es.
Geschossauswurf.
Geschossartiges Kotzen. Ja, gut, lassen wir das. Wir haben jetzt auch, glaube ich, alle Leute, die irgendwie morgens um 9 im Auto, gerade eben schön irgendwie beim Coffee Fellows oder Starbucks oder dem Coffee-Laden eurer Wahl, irgendwie schön das 12-Euro-Frühstück gekauft, alles mit ins Auto genommen, Podcast wieder auf weiter, stehst im Stau, knabberst an deinem irgendwie Kresse-Bagel und dann machen wir hier so ein Thema auf. Kann es einem leicht vergehen.
Ja, ich hoffe ja, dass diese eine Ex-Freundin von mir jetzt nicht zuhört, glaube ich aber auch nicht, weil die war nämlich, hatte eine Kotzphobie, also Vomitophob oder keine Ahnung. Keine Ahnung, was das heißt. Und für die war das richtig schlimm, also über Kotzen allein zu sprechen, war für die richtig schlimm. Und also wenn man im Kino saß und da kam so eine Kotzszene wie die in der vorhin, da war halt der Tag gelaufen, gell? Also ist sie halt rausgegangen und es ging gar nichts mehr. Was insofern lustig ist, dass die genau auf die Freundin von mir folgte, von der ich vorhin erzählt habe mit der Badewanne und so, gell? Also, tja, gibt beides.
Emetophobia.
Ach, Emetophobie.
Fear of vomiting.
Naheliegend.
Mhm. Das ist gerade mal hier live gegoogelt.
Ja, die war richtig panisch da.
Ich bin da auch irgendwie ich erstick da immer fast bei. Ich kann das nicht, mach das zu selten. Aber irgendwie überlebe ich es dann doch immer wieder knapp und muss dann auch wieder gut sein jetzt für 10 Jahre. Naja. Gut, also das ist quasi jetzt der lange Ausflug, warum ich heute nur Bier trinke.
Und ich trinke jetzt tatsächlich gleich Bier mit Himbeersirup, weil ich bin fertig mit meinem Radler oder so gut wie fertig. Ich werde mir jetzt hier gleich einen Eiswürfel ins Glas hauen, dann Himbeersirup und Schlappesäppelbier drauf machen. Ich weiß, das ist nicht die hohe Bierkunst, aber es ist ein Mischgetränk und es ist kalt.
Okay, na dann drücke ich jetzt hier auf die Kapitelmarke und wir reden über die fantastische Mrs. Maisel oder wie sie im Original heißt, The Marvelous Mrs. Maisel. Heißt Marvelous fantastisch? Nee, das heißt irgendwas so knapp daneben.
Naja, vor allem ist es halt eine Alliteration und also das finde ich ein Sakrileg, diese Alliteration kaputt zu machen, egal mit was für einem Wort. Also hätten sie wenigstens mal für 3 Groschen länger überlegen können.
Ich habe das jetzt einfach selber gesagt, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Hat sie einen deutschen
Namen? Nee, ist nicht übersetzt.
Nee, das habe ich jetzt gemacht. Also das möchte ich.
Eben aus diesem Grund ist es nicht übersetzt, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Die meisterhafte Mrs. Maisel, könnte man sagen.
Wunderbar, es übersetzt sich zu wunderbar. Aber gut, also, dann ist es die wunderbare Mrs. Maisel. Du hast nachgeholt, ich habe das ja schon ein paar Mal besprochen. Wie fandest du das?
Du hast mich mehrfach angestiftet und habe das jetzt durchgebinscht.
Mit deiner Frau?
Ja, mit meiner Frau. Und ich bin nicht begeistert. Nicht
das war richtig. Mir klar. Das war mir klar und ich hasse dich jetzt schon dafür.
Warum war dir das klar? Was gefällt mir nicht daran?
Das kann ich nicht greifen, aber ich wusste, dass du das irgendwie, das ist zu feingeistig, ich weiß nicht. Schön Christoph Bashing hier noch so nebenher.
Ja, stimmt, es wurden keine Leute mit Schwertern zerteilt und auch keine Zombies.
Es hat zu wenig Leder, zu wenig Matsch. Nee, ich kann es dir nicht sagen, ich kann es nicht greifen, aber ich hatte so ein unbestimmtes Gefühl und dann hast du in der WhatsApp-Gruppe auch einmal sowas fallen lassen, wo ich dachte, ja, okay, jetzt ist er über so einen Cliffhanger gestolpert, ich weiß ja, wie es weitergeht, das hoffentlich guckt er weiter, das löst sich noch.
Na klar, klar.
Hast du dann auch gemacht, trotzdem ist offensichtlich nicht gerettet.
Ja, nee, also ich habe hier wirklich eine lange Liste von Dingen, die mich stören daran.
Ja, dann fang doch mal an. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen entkräften, warum ich den toll
doch,
finde.
Doch,
aber
machen wir schon. Okay. Also, was mir gefallen hat. Also, Susi. Ich mag Nebencharaktere tatsächlich. Ich mag sehr ihre Eltern, beide. Finde ich wirklich toll. Und ich finde sie in verschiedener Hinsicht toll. Ich finde sie toll gespielt. Ich finde toll, wie ihr Vater dieses Monk-artige immer noch hat. Weil der vielleicht auch so ist, ich weiß es nicht, aber trotzdem eben nicht ein reiner Monk ist, sondern auch einfach eine liebe, liebenswerte Figur, die komplex ist, die auch die Mutter ist so komplex. Am Anfang denkt man, das ist einfach nur so ein 50er-Jahre-Weibchen und dann dreht die plötzlich auf und geht nach Paris und hat ein eigenes Leben und einen eigenen Kopf und alles dreht sich um sie und so. Und also da war ich richtig begeistert, das war richtig toll. Schlimm hingegen finde ich ihren Sohn und vor allem, wie sie mit ihrem Sohn umgeht. Ich weiß überhaupt nicht, warum dieser Sohn, oder hat sie nicht sogar zwei Kinder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Warum ihre Kinder da reingeschrieben wurden, weil sie, also sie geht halt, also nach, ich weiß nicht, gut, in den 50ern war das vielleicht noch üblicher, aber das, also unter heutiger Hinsicht, das ist halt, die nimmt halt keinerlei Eltern Dings wahr, gell? Also gar nicht. Das Kind wird halt von Fernseher geknallt und wird von der Nanny irgendwie umsorgt und lebt halt so ein bisschen mit, aber also es ist halt kein Parenting, was die da macht.
Nee, das ist ja aber auch eine Aussage in dieser Geschichte, dass sie ja, halt die natürlich von ihr zugewiesene Rolle, die 50er für sie vorsehen, als Frau und Mutter, als Ehefrau und Mutter, ohne Job, in der Upper West Side hast du so zu leben. Und hast all diese Rollen wahrzunehmen. Und genau das bricht die Serie damit, indem sie das eben so macht, dass sie sagt, ja, ja, Kinder, ja, aber hier jetzt keine Zeit, nimm du. Und das ja, halt gut, immer und immer wieder und zwar sehr übertrieben, sehr, sehr dick aufträgt.
Sie könnte ja auch irgendwie sowas, was wir als moderne Eltern irgendwie sowas durchblicken lassen, aber sie vernachlässigt die Kinder halt einfach massiv. Also
ich glaube, die Serie versucht da nicht das... Das ist nicht das echte Leben, was da gezeigt wird. Das sind
ja, und es ist vor allem auch nicht das Thema. Also die Kinder werden halt überhaupt nicht thematisiert, sondern die sind halt,
die sind
halt da. Man sieht die so ein bisschen und man darf sich da bloß keine Gedanken drüber machen, wie die mit ihren Kindern umgeht, sondern es ist halt einfach so, die sind so ein bisschen Ausstattung. Also
ja, nein, das ist die Anwesenheit dieser Kinder und die Art, wie sie damit umgeht, ist ein Kommentar darauf, dass sie diese Rolle, die ihr dazu gedacht ist, nicht annehmen will. Und das ist nicht gedacht, als sie es wie sie mit ihren Kindern umgeht, sondern sie diesen Kommentar und der Kommentar kommt immer wieder. Das ist sozusagen ein Meta-Ding, die Kinder da spielen. Und die müssen so vernachlässigt werden, sonst funktioniert der Gag nicht. Und es ist ja immer wieder genau das, dass die immer wieder nur im Weg stehen und immer nur aus dem Weg geschoben werden und einfach nur das ist quasi ein Running Gag, wenn du so willst.
Ja, bei den Gags bin ich ja gleich beim nächsten Thema. Ich habe ihren Humor, also verstehe ich nicht. Ich finde sie überhaupt nicht lustig. Ich finde ihre Stand-Ups sind in der Regel einfach nur... Ja, ich weiß, das ist ja eine Art von Stand-Up-Comedy, so dieses Thematisieren, was im eigenen Leben gerade so abgeht. Aber ich finde sie da nicht richtig unterhaltsam. Nicht so. Also ich finde das zum Teil nur bedingt glaubhaft, dass das als so lustig empfunden wird. Ja, sie ist halt derb. Also okay, dann war das vielleicht in den 50ern, war das halt das große Ding, wenn du halt so derb warst. Aber also ich finde sie gar nicht lustig. Ich finde sie, weiß nicht, also habe ich nicht verstanden. Und dann hinzu kommt, ich mag ihre Gestik und ihre Mimik überhaupt nicht. Ich finde die obernervig. Ich finde dieses, dass sie sich immer so am Mikrofon abstützt und dann so nach vorne beugt und dann so von unten hochguckt. Ich weiß nicht, ob das so den Kopf so tief haltend, finde ich oberaffektiert und dämlich. Also hat mich total genervt. Nee, also diese Comedy-Sache, keine Ahnung, fandst du das lustig, was die erzählt hat?
In Teilen. Also ich glaube schon auch, dass das versucht, die Comedy der 50er nachzuempfinden. Kann sein, ja. Lenny, wie heißt der mit Nachnamen? Jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen. Lenny?
Welcher Lenny?
Lenny Bruce, heißt er so?
Ja. Ach so, ja.
Genau. Das ist ja eine reale Figur, den gab es ja wirklich.
Ach so.
Und dieser Stand-up zum Beispiel in der letzten Staffel, hatte ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, den er da in dem, was ist es, Royal sowieso Hall, Carnegie Hall, den er da in der Carnegie Hall abhält, den hat Luke Kirby fast 1:1 nachgespielt, wie der auf Tondokumenten vom originalen Lenny Bruce noch drauf ist.
Wesentlich lustiger als sie, muss ich sagen.
Ja, er ist auch wesentlich besser, aber das ist, sagt die Serie ja auch so. Der ist ja auch der größere Star in der Serie.
Ja.
Und
weil er ein Mann ist. Das versucht die Serie schon aber auch
so. Das versucht die Serie auch zu sagen, und man sieht aber auch, was dieser Erfolg mit ihm macht, ne? Also das funktioniert ja auch nur auf Droge, so zu sein. Und das ist auch eine reale Geschichte. Luke Kirby, das ist der Schauspieler. Lenny Bruce ist auch an der Überdosis, glaube ich, gestorben. Relativ kurz nach diesem Carnegie Hall Ding. Und das so ein bisschen zu mischen, also noch Realfiguren.
Sehen wir dann in der nächsten Staffel?
Das weiß ich nicht, vielleicht, ja. Die nächste wird übrigens die letzte sein, glaube ich. Mhm. Weil ich das richtig gelesen habe. Ich habe in der ersten Staffel habe ich mal ein paar Folgen auf Englisch nochmal nachgeschaut, aber ich habe die ganze Serie mit meiner Frau zusammen gesehen, deshalb haben wir das alles auf Deutsch geguckt. Ich habe vieles immer so ein bisschen abgeschrieben als, naja, wahrscheinlich Lost in Translation, und habe es nicht weiter hinterfragt. Ich fand ihre Stand-ups okay. Ja, ich bin schon jemand, der viel Stand-up guckt und kann da auch über vieles lachen. Und natürlich habe ich Lustigeres gesehen im Laufe der Jahre, aber ich kann halt auch schlecht einschätzen, was in den 50ern als provokant galt und was nicht. Und dass eine Frau auf der Bühne beim Stand-Up-Comedy in den 50ern enorm provokant gewesen wäre, das steht außer Frage. Aber so richtig die Fühlung für die Details, was wäre für ein Publikum überraschend neu und lustig gewesen? Und was ist aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen lame, weil das alles schon gemacht wurde? Die habe ich da nicht so richtig, vor allen Dingen nicht für amerikanische Comedy dieser Zeit. Insofern habe ich das mal so verbucht als, wird schon stimmen, und ein bisschen kichern konnte ich hier und da ja durchaus trotzdem.
Ja, gut, das fehlt mir halt. Also ich schaue halt wenig Stand-up. So, was habe ich noch? Selbstleid, ja, okay. Nochmal zu den Figuren. Diese On-Off-Beziehung mit ihrem Ex-Mann, also was sollte das denn? Das fand ich unerträglich nervig. Ich glaube, das war auch das, wo ich dir mal geschrieben habe. Könnte sein, gell? Das hat irgendwie so ein bisschen Problem. Das war überhaupt so eine Sache. Ich hatte oft so das Gefühl in dieser Serie, dass es gar keine echten Probleme gibt, sondern dass so Plot-Devices dann plötzlich erzeugt werden. So, ja, okay, dann springt sie halt mit ihrem Ex-Mann in die Kiste, so damit ein bisschen Problem entsteht. Ich weiß nicht, was das sollte.
Es sollte uns als das war ja auch ein Cliffhanger am Ende einer Staffel. Mhm. Ich glaube, es sollte uns einfach für ein halbes Jahr ärgern. Als Cliffhanger, das hat ja auch durchaus funktioniert, weil wir auch dachten so, nein, was machst du, warum? Ja, und, genau. Aber es ist ja dann, es löst sich ja auch, ne? Also es, und die.
Ja, aber genauso mit ihrem Verlobten, ja? Da habe ich auch gedacht, das ist ja, glaube ich, sogar die gleiche Szene oder fast die gleiche. So, ist diese seltsame Staffel, die da in diesen
Dirty
Dancing Catskills da spielt, ja? Und da findet sie halt diesen neuen Mann, der ja schön aufgebaut wird, ja, interessanter Typ, diese Szene, wo die zusammen nicht rudern und so, ja, fantastisch, also, oder dann im Auto fahren, also das alles, der wird liebevoll aufgebaut, man denkt sich, okay, ja, ist auch ein cooler Typ, hat eine Geschichte, Und dann verloben die sich und dann wird er einfach rausgeschrieben von einem Moment auf den anderen. Und ist einfach weg.
Aber das ist total notwendig für die Geschichte.
Was tut die? Aber warum haben sie dann reingeschrieben?
Ja, weil das ein Punkt, es ist genau wie mit den Kindern. Das macht einen Punkt in der Geschichte, dass sie diese Rolle, die ihr zugedacht ist, nicht annimmt. Dass sie eben feststellt, das wäre jetzt derselbe Scheiß in neuen Schläuchen, das wäre jetzt wieder, ich werde Ehefrau und ich werde dieses Hobby aufgeben müssen, aber eigentlich brenne ich für meine Kunst und das kann ich in dieser Gesellschaft nicht machen, wenn ich diese Gesellschaft lässt es nicht zu, dass ich Ehefrau und Mutter und diese Kunst habe, das funktioniert einfach nicht.
Aber warum denn nicht? Ich meine, klar, sie kann nicht auf Welttournee gehen. Oder das wäre nicht sinnvoll.
Ja, aber das ist,
sie ist aber übrigens genauso wenig sinnvoll, wenn sie Kinder hat, wie wenn sie einen Ehemann hat. Und sie macht es trotzdem. Aber das hält sie doch, würde sie doch niemand abhalten, weiter irgendwie durch die New Yorker Clubs zu tingeln oder in einem Nachtclub aufzutreten.
Ja, aber also, wahrscheinlich würde er sie davon abhalten, irgendwann.
Ach komm, so war er doch nicht. Das ist doch gerade der Witz an dem Typen.
Ja, ich glaube, dass das gedacht ist als Metakommentar, dass sie eben sagt, nee, dieses Leben, was ich eigentlich leben will, das funktioniert so nicht und
ja, weil es eine dumme Gans ist. Genau. Das sehe ich auch so. Dass sie denkt, dass das so ist. Ja.
Ja, und dass sie den deshalb, dass die Staffel den deshalb aufbaut, damit sie ihn am Schluss zurückweisen kann. Dass das einfach ein Konstrukt ist, was so folgerichtig ist. Und dass sie dann eben, weil sie jetzt mal wieder irgendwie eine vertraute Schulter zum Ausheulen und ein bisschen Sex braucht, mit ihrem Ehemann, Ex-Ehemann in die Kiste steigt, einfach so aus Bequemlichkeit. Das hat mich auch geärgert. Aber dass sie den neuen Typen abschießt, das fand ich irgendwie folgerichtig und ich wollte den da auch nicht haben an ihrer Seite.
Genauso mit dem Ex-Ehemann, ja? Was sollte denn diese, das war ja nicht nur ein bisschen angedeutet, ja? Das war ja eine fast offen schwule Beziehung, die er mit seinem Freund da führt, mit seinem Kumpel da führt, ja? Wo die zusammen diesen Club aufbauen da, diesen chinesischen. Da dachte ich, okay, ja, das ist halt der wird halt irgendwann sich outen, ja, die werden irgendwann zusammen sein. Ja, nee, passiert halt nicht. Also
das habe ich nicht als schwul gelesen.
Echt nicht?
Nee.
Boah, also ich fand das so schwul. Die haben jetzt
einen Teil, hatte nur das Gefühl, der war einfach immer nur froh, wenn er von Imogen weg war, weil die halt irgendwie so ein kontrollierender Drache ist.
Ja, und weil er halt schwul ist.
Ja, das, also wenn dann habe ich da dann hat mein Gaydar da echt versagt an der Stelle.
Also das fand ich so schwul, diese Geschichte zwischen den beiden, wie die so zusammen da Farbe pinseln und sich die Nächte um die Ohren hauen und also das, wo ich dachte, ja okay, das kann ja nur darin enden und dann endet es nicht mal darin. Aber
vielleicht würde man das aus einer heutigen Brille so lesen. Ich glaube, aus der damaligen Brille ist das vielleicht eher so gelesen, dass es so diese, die Frau, mit der ich da irgendwie verheiratet worden bin im Zweifel auch irgendwie oder keine Ahnung, wie die sich kennengelernt haben. Genau,
eigentlich gar keine Lust darauf
Die ist irgendwie ein Drache zu Hause, also so habe ich Imogen immer irgendwie wahrgenommen, als so, die kontrolliert ihn irgendwie und ja, dann halt noch Kinder, das ist ja auch so ein Running Gag immer, dass du hast dann keine Zeit mehr für deine Kumpels und deine Bier trinken mit deinen Kumpels und die Hobbys, die du eigentlich willst. Ich meine, das überlegst du dir vorher heutzutage, bevor du Kinder kriegst, aber damals vielleicht auch irgendwie hat die Gesellschaft das einfach von dir erwartet, dass du das sehr viel früher machst und das trifft dich dann halt. Und ich glaube, für den, also so habe ich das gelesen, für die beiden war das halt einfach so ein Ausflucht. Er hat irgendwie diese gescheiterte Ehe, was ihn irgendwie getroffen hat und in seinem Lebensplan kaputt gemacht hat. Und der andere hat einfach nur eine Entschuldigung, in irgendeinem Club rumzuhängen, Bier zu trinken und Wände anzupinseln mit seinem Kumpel, damit er nicht zu Hause von seiner Drachen-Ehefrau mit
also ich überhaupt nicht so schlimm.
So aber ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen.
Ist ja sein Geschmack, genau.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, er steht überhaupt nicht auf Frauen. Also aber das ist genau wieder so ein Punkt. Ich finde, dass da so die echte Problematik, ich meine, so eine Schwulenproblematik in den 50ern, das wäre ja eine echte Problematik, ja? Eine richtig gravierende, das macht die Serie nicht auf. Das ist so, eigentlich bleibt es dann immer schön so.
Ich glaube, Amy Sherman-Palladino, die das geschrieben hat, also als Frau, ich weiß nicht, ob sie das verhandeln will, das Thema. Vielleicht fühlt es, also ich würde auch nicht eine Serie über lesbische Beziehungen in den 50ern schreiben, weil da fühle ich mich einfach nicht berufen.
Nee, aber sie macht halt gar keine Probleme auf. Also es ist so, das einzige Problem ist halt, dass die dumme Pute halt hier Stand-Up-Comedian sein will und das halt in Form von, ja, sie lästert halt über alle Leute, die sie umgeben, nachts in irgendwelchen Clubs. Also, und bemitleidet sich. Also, oh, Nee.
Und hadert mit der Rolle, die ihr als Frau in dieser Zeit zugedacht wird. Das ist ja das Hauptthema der Serie, glaube ich.
Und redet für mich viel zu modern. Also ich fand, dass die Sprache, die sie benutzt hat, war auch einfach zwar jetzt Sprache. Das wäre schon in den 90ern wäre das zu modern gewesen. Also es, ja.
Aber jetzt mal nochmal zurück zu Tony Shalhoub, also hier Monk, ihrem Vater, Abe Wiseman.
Ja.
Wie brillant ist bitte diese Rolle und dieser Schauspieler? Jede Szene, wo der drin ist, habe ich gefeiert. Super. Jede einzelne.
Ja, ja.
Das ist so unfassbar gut.
Und die Mutter auch. Beide.
Die Mutter beide auch, so wobei super. Die erst in der letzten Staffel so richtig, wenn sie dann mit dem.
Ja, in der ersten Staffel ist ja auch nur Beiwerk eigentlich, aber dann, also ab Paris ist ja eigentlich.
Genau, ab überhaupt diese Paris, genau, da fängt es an.
Ohne überzeichnet zu sein, weil die Eltern vom Ex-Ehemann, die sind ja Karikaturen.
Die sind Karikaturen,
völlig überzeichnet. Und die nerven dann auch zum Teil. Obwohl ich, da musste ich schon weinen, muss ich sagen, bei der Szene, wo die beiden Väter im Krankenhaus sind.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Okay, also das war, boah, das ging mir wirklich nah. Es war richtig gut, weil halt diese Monk-Figur halt einfach so gut ist, gell? Und so berührend. Das kann der halt. Also das ist halt das Tolle, was er als Monk nie gemacht hat. Nämlich wirklich das Herz zu erwärmen, wirklich zu berühren. Und das macht er hier halt. Also,
ja,
ist ein toller Schauspieler.
Ja, und Moishe, also der Mann, wo du gerade sagtest, der im Krankenhaus dann auch ist, also der Mann ihres Ex, der Vater ihres Ex-Manns, von Kevin Pollak gespielt, den man irgendwie, glaube ich, aus also sein großer Claim to Fame war The Usual Suspects. Oh Gott, dieses Bier.
Die üblichen Verdächtigen.
Genau, das war sein großes Ding. Und natürlich auch irgendwie eine Nebenrolle hier in deinem A Few Good Men, eine Frage der Ehre.
Stimmt, ja, richtig. Ja.
Genau, und den jetzt in so einer Comedy-Rolle zu sehen, und die er auch wirklich perfekt macht. Also es ist, ich fand diese Rolle auch toll, diesen gierigen Geschäftsmann, der immer aus allem noch Geld rausquetschen muss. So. Und dann sind es ja auch alles Juden, was natürlich nochmal so eine Konnotation hat, die so ein bisschen gefährlich ist.
Ja, aber, total.
Aber halt so karikaturesk sich selbst auf die Schippe nehmend, fand ich das dann doch wieder irgendwie in Ordnung. Und dann eben Tony Shalhoub als Abe Wiseman, was ich total lustig finde, meine Tochter die ganze Zeit Bibi Blocksberg hört und der Vater von Bibi Blocksberg wird vom selben Synchronsprecher gesprochen, den Tony Shalhoub, den Abe Wiseman hier spricht. Insofern, immer wenn ich an dem Kinderzimmer vorbeigehe und der Vater irgendwie, Baby, jetzt müssen wir irgendwie sowieso, und ich denke immer, Abe Wiseman, gleich rastet er aus, weil er irgendwie seine Zeitung nicht findet oder das Klo besetzt ist oder irgendwas.
Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht, muss ich mal drauf achten.
Da muss man drauf achten, das ist total lustig. Ich habe hier dauernd Abe Wiseman Flashbacks, wenn meine Tochter Hörspiele hört.
Sehr gut.
Also diese Rolle fand ich wirklich grandios, ist für mich der absolute Highlight dieser Serie. Und jetzt haben wir überhaupt noch nicht über ihre Managerin geredet, die immer von allen Leuten kleiner Mann genannt wird.
Das ist auch so ein
fieser Running Gag ist die ganze Zeit.
Ja, was ich ein fieser Running Gag, der auf Deutsch für mich gar nicht funktioniert. Ich hatte so die Vermutung, dass es einfach Lost in Translation ist, dass sie einfach auf Englisch, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe es gar nicht auf Englisch geschaut. Wahrscheinlich hat die so eine dunkle, rauchige Männerstimme, gell?
Glaube ich gar nicht. Warte mal.
Ja, wird doch auch immer am Telefon, wird die doch immer für einen Mann gehalten.
Ja, das stimmt. Da weiß ich gar nicht, wie das funktioniert.
Dadurch habe ich das irgendwie.
Ich habe nur mal ein paar alte Sachen von ihr nachgeguckt. Die kommt ja so aus der Mad-TV-Ecke.
Ja.
Und da, die hat, glaube ich, eigentlich tatsächlich eine relativ hohe Stimme. Aber ja, okay, vielleicht habe ich das irgendwie. Aber
was das sollte, dass die immer als kleiner Mann.
Ja, sie sieht halt so aus, ne? Sie hat halt so, rein optisch.
Das richtig auch nicht, oder?
Naja, nur mit dieser Lederjacke und diesem Schiebermütze und so wirkt sie schon so ein bisschen wie so ein Hafenarbeiter, aber ist halt so ein Running Gag. Aber die Art und Weise, wie die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, sie halt so von unten, sag ich mal, sie wohnt in irgendeinem Kellerloch da in New York. Und arbeitete am Anfang irgendwie in so einer Kaschemme, in so einer Bar, wo halt hin und wieder mal Stand-Ups auftreten, und wird dann ihre Managerin, die Meisel von der Upper West Side, total etepetete aufgewachsen, alles immer schick mit Dienerin und, also nicht Diener, wie heißt das, Haushälterin und Kindermädchen und was weiß ich, und muss sich um nichts kümmern. Und die andere halt vom anderen Ende der nicht ganz anderen Ende, jetzt nicht obdachlos, aber schon so Prekariat. Und die beiden dann treffen dann aufeinander und müssen zusammen versuchen, diese Karriere zu managen und haben halt zwei sehr unterschiedliche Blicke auf die Welt und aufs Leben und auf Geld und alles Mögliche und auf Gelegenheiten und die sich bieten, so Business-Gelegenheiten. Und das fand ich sehr schön. Und wie die auch dann zunehmend immer so an ihren Aufgaben wachsen muss und gelegentlich von ihrem Erfolg dann manchmal so ein bisschen überfordert wirkt und dann versucht, irgendwie durchzukommen. Ich fand diese Figur sehr, sehr liebevoll. Ich mochte die sehr und mag die.
Ja, also, ja, ich habe nicht so richtig Zugang zu ihr gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass es eben in der Übersetzung verloren geht, aber ja, überhaupt die Nebenfiguren finde ich eher stärker, muss
diese
ich sagen.
Diese Chinesin, der Ex-Mann.
Ja, die war super.
Überhaupt diese ganze Storyline mit diesen Chinesen im Keller.
So gut, so gut. Lustig. Wie die, wenn der da runterkommt und die gucken ihn dann so an.
Und, genau, und er so redet lustig. Die ganze Zeit Englisch und alle reden, keiner tut so, als ob er irgendwas versteht, aber am Ende ist wieder irgendwas.
Plötzlich still, wenn er reinkommt. Das war so lustig. Da hatte ich eigentlich auch gehofft, dass da noch irgendwas passiert.
Aber ich finde es so schön, dass es so
auch nicht draus gemacht wurde.
Ich fand es gerade gut, dass es so mysteriös bleibt. Man hat die ganze Zeit so die Ahnung, da ist irgendwie hat er sich mit der Chinesen-Mafia eingelassen. Aber man weiß halt nicht so genau. Und das bleibt auch so, dass man es nicht so weiß. Und das ich fand's super.
Ja, bis dann dieser eine, dieser Mafiosi, der mit der Susi befreundet ist. Dem dann so nachgeht.
Ja. Und dann sagt, man lässt die Finger davon.
Genau. Ja. Nie wieder. Wir werden nie wieder darüber reden.
Ja, aber das macht ja auch wieder nur noch mehr mysteriös. Da wird nochmal so ein Layer von oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott draufgelegt, aber kriegst es nicht erklärt. Und auch diese nochmal völliger Sprung zurück zu den Eltern, diese Haushälterin Zelda, die immer so dieser Katastrophe so versucht hinterher aufzuräumen und immer so herrlich verzweifelt ist über alles, was da so passiert. Also es hat so viele schöne Nebenfiguren. Also es ist so ein Kabarett von, Kabarett ist völlig falsche Wort. Ein
Potpourri,
ein Figurenkabinett, hätte ich mal sagen wollen, von schönen geschriebenen kleinen und großen Nebenfiguren. Und in diesem Ensemble finde ich es dann wiederum total passend, dass das Kind so mega vernachlässigt wird. Das ist so nicht präsent, dass es auch schon wieder ein Witz in sich ist, den ich gut gelungen finde.
Eine Sache, wo ich mir mit meiner Frau uneinig war, und zwar was die Figur des Sängers angeht.
Shai Baldwin.
Ist der deiner Meinung nach schwul oder nicht?
Ich denke schon.
Schon, gell? Das hat meine Frau nämlich auch gemeint. War ich nicht so sicher, ob das vielleicht dieses Problem, dass ihnen das nur nachgesagt wird, dass er schwul ist, dass das schon das große Problem ist. Oder ob es deswegen das große Problem ist, weil er eben wirklich schwul ist. Also du glaubst tatsächlich auch, dass es so ist. Ja gut, ich meine auch die Sache mit der Ehe und wie dann beschrieben wurde, wie dann das Eheleben aussehen würde, das klang schon auch so, dass das nur eine Scheinehe war. Das stimmt schon.
Also so habe ich das gelesen. Ich habe das jetzt nicht versucht, groß nennenswert nochmal zu hinterfragen und irgendwie alte Szenen nochmal zurückzuspulen oder so, sondern habe das einfach so vorbeigehen mitgenommen. Aber das ist das, was in meinem Kopf angekommen ist am Schluss. Dass der schwul ist, aber es nicht öffentlich werden darf, weil es halt für seine Karriere nicht gut wäre.
Ja gut, weil es halt 50er sind.
Ja genau, halt in den 50ern.
Überhaupt,
genau
das. Sänger, da sind wir gleich im nächsten Thema. Ich fand das Gesangsplayback eine Katastrophe. Also die haben halt häufig, also nicht, ich hatte so das Gefühl, die singen nicht mal lippensynchron und halt auch überhaupt nicht am Mikrofon. Ne? Also die singen halt irgendwie meilenweit vom Mikrofon entfernt und man hört es halt trotzdem schön, weil es halt nicht von denen gesungen wird, sondern von irgendeinem anderen Sänger. Und das war nicht nur bei ihm so, sondern auch bei anderen, so die mal kurz auftauchen, wo ich mir auch dachte, warum nehmen sie dann nicht einen richtigen Sänger? Was soll denn das? Also, also furchtbar. Ich meine, ja, er sah gut aus und so, aber hätten wir da nicht auch einfach einen richtigen Sänger nehmen können, der auch singen kann? Also,
tja, keine Ahnung. Das ist übrigens Brite, der Schauspieler.
Und Florida. sah halt mal gar nicht nach Florida aus, sah halt einfach nach Studio aus. Also der Strand von Miami, das war einfach ein Witz, das sah halt so beschissen nach Studio aus. Also das kann man doch heutzutage besser machen, dass es so ein bisschen nach Strand aussieht wenigstens. Also furchtbar, mit so ganz fiesem Kunstlicht und so.
Vielleicht war das die Corona-Staffel, ich weiß es nicht mehr.
Kann sein.
Keine Ahnung. Was sagst du denn zu Sophie Lennon? Das ist doch auch so eine fantastische Nebenfigur.
Ja, ich meine, klar, die ist halt auch eine Karikatur.
Ja, aber total.
Aber es ist eine fantastische Nebenfigur. Also wie die
wie eingeführt
zum ersten
wird
Mal,
mit dem
ersten Petsu. Mal bei, genau. Zum ersten Mal bei ihr in die Villa kommt oder in die Wohnung kommt. Mhm. Das ist so fantastisch mit diesen Hunden und diesem Butler und diesen ganzen Zimmern.
Wie der,
das ist so gut.
Wie der
oder mit dem Essen.
Wie der Butler dann irgendwann verzweifelt gegen Ende in den späteren Staffeln, ne? Mit der total durchgedrehten Psycho-Wrack.
Ja. Nee, also fand ich auch gut. Ja. Ne? Auch diese ganze Story mit Susi zusammen, wo Susi versucht, sie aufzubauen und dann diesen großen Auftritt hat und fantastisch. Also was dann auch bei diesem Auftritt passiert. So, ja.
Übrigens, die ist eine Verbindung zwischen zwei Serien, die ich empfohlen habe und du dann schlecht fandest oder zumindest nicht annähernd so gut fandest wie ich.
Glee?
Jane Lynch, die Schauspielerin, die Sophie Lennon spielt, spielt in den späteren Folgen von Only Murders in the Building auch mit.
Ah, okay.
Übrigens als Stunt-Double von Steve Martin. wird auch nicht weiter darauf eingegangen, dass eine Frau das Stunt-Double von Steve Martin ist. Ist einfach so, ist ungefähr genauso groß, hat auch helle Haare, reicht, zieht denselben Anzug an und das passt dann schon. Und ist da so eine ähnliche Rolle, so ein bisschen übergriffig, so ein bisschen zu laut. Bisschen
ja, hier in Klee auch.
Ja.
Der auch eigentlich die gleiche Rolle.
Genau. Und
so ist die halt wahrscheinlich.
Fand ich, das weiß ich überhaupt nicht. Aber ja, wie gesagt, das fand ich. Das ist
halt die Rolle, die sie gut spielen kann.
Vielleicht auch das, ja.
Wie auch immer.
Fand ich jetzt eine lustige, weil du das auch so schlecht fandst damals. Du hast ja abgebrochen, ne?
Ja, habe ich auch tatsächlich eine der wenigen Serien, die ich abgebrochen habe. Die meisten halte ich doch durch, aber es war mir zu blöd. Ja.
Tja.
Wenn Podcaster so falsch dargestellt werden, kann ich nicht ertragen.
Das trifft ihn persönlich. Okay, ja, also genau. Was machen wir jetzt da draus? Ich habe dich dazu gekriegt, dass du in dieser heutigen Sendung hier doch viele Sachen nochmal als sehr positiv bewertet hast.
Aber ja.
Insgesamt hat es dich nicht gekriegt.
Nee, also mich kriegt halt die Hauptperson gar nicht. Ich mag sie einfach überhaupt nicht. Ich finde sie auch zunehmend unsympathisch. Also je länger ich die Serie schaue, desto unsympathischer wird sie mir. Und ich mag das nicht, dass da keine Probleme sind, sondern es sind halt Plot-Devices, also Scheinprobleme. Ich finde die Nebendarsteller super. Ich finde es schlimm, dass einer der für mich wirklich guten Nebendarsteller rausgeschrieben wird, so lieblos, schnell und lieblos. Dafür andere Nebendarsteller, die ich scheiße finde, ewig lang durchgeschleppt werden.
Wen findest du denn scheiße? Den Ex-Mann?
Der Ex-Mann.
Okay.
Ex-Mann finde ich total scheiße. Und finde ich auch nicht nötig, dass der beste Freund sein muss, ja. Ich meine, also dann hätte sie hätte auch mit Benjamin Schluss machen können und den dann als besten Freund behalten können. Aber als der Ex-Mann, nee. Ach genau, noch eins. Was soll denn dieser endlose Abspann immer? Also, was hat denn da Amazon wieder gemacht? Außer bei der letzten Staffel. Normalerweise ist ja immer so, dass du dass der Abspann kommt und die Abspannmusik und dann steht da irgendwie Abspann gucken oder nächster Film oder nächste Folge und dafür hast du doch normalerweise so 12 Sekunden Zeit oder 10 Sekunden oder keine Ahnung.
Gell? Viel zu wenig, aber ja.
Und bei Miss Maisel sind es halt immer, also außer bei der letzten Staffel sind es halt immer 187 Sekunden, wo ich denke so, ey, Leute, ernsthaft? Jetzt muss ich mich nach der Dings recken, nach dem Drücker, um weiter zu drücken, weil ich halt nicht 12 Sekunden faul liegen bleiben kann und warten, bis es weitergeht, sondern ich will nicht 187 Sekunden Maisel-Abspann schauen. Was soll denn das? Ja, ich gebe zu, es ist ein First-World-Problem. Es ist ein ziemliches
First-World-Problem und noch dazu auch nur für Teile der First-World, weil ich sehe das komplett anders. Ich hasse das, dass immer sofort die nächste Folge anfängt.
Oh, das ist herrlich.
Netflix hat irgendwann eingeführt, dass man das ausschalten kann. Und das war das, an dem Tag, wo die das eingeführt haben, habe ich das, glaube ich, sofort gemacht bei meinem Account und habe das ausgeschaltet. Und Amazon lässt mich das nicht ausschalten, weil da kannst du das nicht einstellen.
Echt, da musst du immer drücken, oder was?
Nee, da musst du es halt abbrechen, diese 12 Sekunden Countdown.
Ja, genau.
Wenn du nicht sofort mit der nächsten Folge weitermachen willst. Ich möchte selbst bestimmen, was als nächstes kommt. Und wenn das die nächste Folge sein soll, dann bin ich bereit, diesen einen Klick zu machen. Aber ich will nicht, dass das Ding für mich bestimmt und so Autoplay-mäßig mich mit irgendwas berieselt. Ja, das
macht
aber
doch dann. Das macht doch die das ist doch eine andere Art von Selbstbestimmung. Von Bestimmung. Das Ding bestimmt, dass du den scheiß Abspann gucken musst jedes Mal.
Ja,
also empfinde ich das.
Ja, genau andersrum. Ich empfinde das so, der Abspann gehört dazu. Und ob ich den gucke oder nicht, das entscheide ich natürlich selbst, indem ich die Fernbedienung in die Hand nehme und entweder abbreche oder ihn weiterlaufen lasse. Aber
ich bin ein fucking Binger.
Ich
will bingen. Ich will keinen Abspann schauen.
Der Abspann ist Teil dieses Mediums, dieses Videofiles, was ich angeklickt habe. Und der gehört da dazu. Und wenn ich den nicht sehen will, dann drücke ich ihn weg, aber er ist nun mal das, was ich angeklickt habe. Aber ich will auf gar keinen Fall, dass das Teil für mich entscheidet, dass ich jetzt irgendwas anderes weitergucke oder halt irgendwie die nächste Folge oder so. Die habe ich nicht angeklickt, die habe ich nicht angefordert. Mach nicht einfach irgendwas an, was ich nicht angefordert habe. Und demzufolge...
Also ich habe den Abspann nicht angefordert.
Ja, in meiner Sicht der Dinge hast du den angefordert, weil er ist Teil des Videofiles, das du angeklickt hast. Wenn mein Computer einfach wahllos irgendwie nach einem Videofile, wo ich einen Doppelklick auf irgendeinen Videofile gemacht habe, dann einfach das nächste nehmen würde, was in dem Ordner liegt. Das habe ich nicht bestellt, das will ich nicht. Und ja. Aber gut, da kommen wir nicht zusammen, das ist auch okay so.
Da kommen wir nicht zusammen. Ja, insgesamt, nee, es ist einfach nicht meine Serie. Wir haben einfach da unterschiedliche
Geschmack. Aber ich hab dir ein paar.
Mag sie einfach nicht.
Ich hab dir ein paar zustimmende Sachen
zu
den Figuren abgerungen, das reicht mir
schon. Ja, manches ist da gut gemacht, aber. Manches ist unterm Strich ist nicht meins und sie ist einfach nicht meins. Also, das ist halt ich mag's einfach nicht.
Sie ist dir zu marvelous. Lassen wir es dabei.
Ja, kann sein.
Okay. Dann berichte uns doch mal von was anderem. Mein Nachbar Totoro steht hier bei uns im Dokument und darüber wirst du jetzt berichten.
Was ihn ja, denn? Ja, ich werde, ja, ich war ja bei Daniel
im
Spätfilm, genau, grüße hier. Und die eine Folge davon ist auch schon raus, die praktisch das Vorgeplänkel.
Da habt ihr euch doch längenmäßig mal wieder selbst übertroffen, war das?
Ich glaube 2,5 Stunden oder so. Und jetzt hat er sowas geschrieben, der Hauptfilm, der jetzt auch wahrscheinlich bald rauskommt, da hätte er 3 Stunden Gespräch geschnitten. Das kam mir überhaupt nicht so vor. Ich habe gedacht, das Vorgeplänkel wäre viel länger gewesen. Also es scheint, auch der Hauptfilm scheint echt lang gewesen zu sein. bin gespannt, was ich da für Unsinn geredet habe. Aber im Vorgeplänkel, muss ich sagen, fand ich auch beim Hören jetzt ganz, ganz unterhaltsam. Also hat mir Spaß gemacht. Und da fragt er, also er hat ja immer so eine Fragerunde, wo man sich immer entscheiden muss für das eine oder fürs andere. Und da ist seine Frage, mein Nachbar Totoro oder Kikis kleiner Lieferservice. Und das sagte mir gar nichts. Mhm. Und weil das halt zwei Anime-Filme aus den 80ern sind, vom Studio Ghibli. Und ja, und da hat er mir empfohlen, ich soll die doch mal schauen, damit ich da eine Meinung zu bekommen kann. Und vor allem, weil es halt tolle Filme sind, eben auch für Kinder und so. Und deswegen habe ich die mit meinen Kindern dann geschaut. Und das sind eben, wie gesagt, Filme von Ende der 80er Jahre. Und das ist so im Stil, also ist so Zeichentrick, gell? Im Stil so ein bisschen, muss man sich das vorstellen, wie so das, was wir an Heidi, diese Heidi-Serie, diese japanische, die wir unserer Kindheit.
Ich wollte jetzt gerade voll aus voller Inbrunst die Melodie los singen, aber ich glaube, das geht GEMA-mäßig nicht in Ordnung und das möchte ich auch unseren Hörerinnen und Hörern nicht antun. Lassen wir.
Aber, sehr schön.
Aber ja, ich habe ein Bild vor Augen jetzt.
Also vom Stil so in der Art, aber viel kunstvoller gezeichnet. Also es ist nicht so, also wie ich Heidi in Erinnerung habe, nicht so flach und nicht so ja, das ist einfach mehr Zeichnung, mehr Kunst in der Zeichnung. Ist ja auch nicht vom gleichen Team, ne? Also ist nicht vom gleichen Studio. Und diese Filme hier, Mein Nachbar Totoro und Kikis kleiner Lieferservice, ist halt, es sieht einfach richtig gut aus. Also auch heute noch sieht das echt gut aus und bewegt sich auch gut und so. Also es ist einfach unheimlich hochwertig gemacht. Zu den Stories. Mein Nachbar Totoro handelt von zwei Mädchen, die mit ihrem Vater aufs Land ziehen, damit sie näher bei der Mutter sind. Die Mutter ist im Krankenhaus und ist wohl schwer krank. Das wird nicht so ganz thematisiert, was die hat. Es könnte Krebs sein oder ich weiß es nicht. Also irgend sowas. Wahrscheinlich ist es Krebs, ja. Und die Mädchen, die sehen so Naturgeister und die haben so ein großen Baum neben ihrem Haus stehen und da lebt eben so ein Naturgeist drin, Totoro eben, der ihnen eben erscheint oder den sie besuchen und der sie mitnimmt auf irgendwelche Reisen und so. Und also es ist sehr fantasievoll, sehr, ja, sehr kindgerecht, aber auch einfach sehr, sehr schön, auch für Erwachsene, wirklich richtig schöne Geschichte, die schön aussieht und einfach schön erzählt ist. Und aber schon auch ans Herz geht, klar, die Sache mit der Mutter und so, also das eine Mädchen will dann zur Mutter laufen, zu dem Krankenhaus und verläuft sich und geht verloren und so und dann große Suche nach dem Kind und so. Also ja, ist sehr dramatisch, aber so, dass es selbst für meine Kinder erträglich war und die sind ja echt Schisser. Und Kikis kleiner Lieferservice handelt von einer kleinen Hexe, die, ich weiß nicht, wie alt sie ist, 14, 15, sowas in der Art. Und da ist wohl die Regel, dass Hexen in diesem Alter ein Jahr lang auf Wanderschaft gehen müssen. Und so, um erwachsen zu werden. Und das macht sie dann. Und sie quartiert sich in einem Städtchen ein, in einer Bäckerei. Also darf sie eben wohnen bei denen und hilft so ein bisschen der Bäckerei und eröffnet einen Lieferservice, weil sie eben nicht so richtig gute Hexenfähigkeiten hat, aber sie kann gut auf ihrem Besen reiten und dann macht sie halt so Lieferdienste auf dem Hexenbesen und lebt aber in einer Welt, wo das nicht als seltsam angesehen wird. Also die Leute finden das normal, dass da eine Hexe durch die Gegend fliegt. Also das ist ist eben auch so halb Fantasy-mäßig ein bisschen. Ne? Und auch hier, das Ganze sieht super gut aus. Es ist so eine sehr lustige Mischung. Man kann das nicht richtig verorten. Also ich habe dann immer gedacht so, ist das jetzt japanisch? Sehen die japanisch aus? Bei Totoro spielt das alles immer so zwischen so Reisfeldern und so. Das ist schon, hat schon was Japanisches. Auch das Haus ist total japanisch, in dem die da wohnen. Bei Kikis kleiner Lieferservice ist total seltsam. Die Stadt sieht eher so fränkisch aus wie heißen diese Häuser mit den Holz und Rinderblut und Lehm und so?
Oh Gott. Fachwerk?
Fachwerk, genau. So Fachwerkhäuser und dann aber auch, ja, das ist doch Lehm mit Rinderblut ist doch da dazwischen. Habt ihr das nicht gelernt in der Schule? Du kommst nicht aus so einer Fachwerkgegend, gell?
Nee.
Wir haben in der Grundschule so gelernt.
Brutalismus.
Genau, auch schön. Wir haben in der Schule gelernt, wie man Fachwerk macht. Das ist eben Holz und dazwischen wird Lehm und Stroh und Rinderblut.
Also bis auf den letzten Punkt wusste ich das so weit, Stroh und Lehm und so, aber Rinderblut, okay.
Neue falsche Erinnerung, aber das sind so meine Erinnerungen an meine Kindheit. So,
Rinderblut in der DDR-Schokolade. Ich weiß nicht, ob real oder nur in der Verschwörungstheorie, aber das ist so eine Urban Legend, die mir im Kopf ist. Keine Ahnung, wo ich die her habe.
Bei euch in der Schokolade, bei uns im Hausbau. Ja.
Wahrscheinlich alles fake, stimmt wahrscheinlich alles gar nicht, aber das hat man sich so erzählt. Zumindest in meinem Kopf.
Genau, und dann, aber zum Teil sieht es halt auch so französisch, nach französischem Städtchen aus, auch die Bäckerei und dann die Schrift über der Bäckerei ist so unsere Schrift, also ist halt lateinische Schrift, aber ist eine ganz komische Sprache, die ich überhaupt nicht deuten kann, so ungarisch irgendwie, nee, ist es aber auch nicht, mit irgendwelchen Üs und so, ganz strange, was sich halt so Japaner so vorstellen, was halt so typisch europäisch ist. Und dann aber halt auch wieder, weißt, das Mädchen hat einen japanischen Namen und so. Also es ist echt lustig, eine lustige Mischung, die aber sehr, ja, sehr erfrischend ist. Also auch heute noch irgendwie gar nicht sehr angestaubt wirkt, sondern auch jetzt noch, also wie gesagt, also Totoro ist, glaube ich, von 88 und Kiki, glaube ich, von 89, wenn ich mich alles täusche, also so in der Art, ja, immer noch super modern wirkt oder zeitlos, modern nicht, aber zeitlos. Und bei Kiki wird so eine Teenager-Coming-of-Age-Geschichte im Endeffekt erzählt und da ist dann für mich der Punkt, wo ich sage, da ist dann die Entscheidung klar für Totoro, weil ich halt diese Teenager Coming of Age, das ist nicht mehr mein Ding. Das ist, ja, habe ich schon häufig thematisiert hier. Der Stefan steht da noch drauf. Ich nicht. Ich bin da irgendwie zu alt mittlerweile. Interessiere ich mich dann vielleicht in 10 Jahren wieder für, keine Ahnung. Ja, aber diese ja, ersten Liebeleien von 14-Jährigen, das interessiert mich nicht. Und das kommt hier auch vor oder wird so angedeutet. Ja, aber es sind beides tolle Filme, sind wirklich Meisterwerke, muss man sagen. Sollte man gesehen haben und vor allem mit Kindern. Also jetzt, wie gesagt, meine Kinder sind jetzt 5 und 7, also seit gestern 5. Und die fanden das super. Und ja, wenn man Kinder im Alter hat, schauen. Auf jeden Fall. Bevor man die 35. Madagaskar-Iteration schaut, kann man auch mal die beiden Filme schauen. Ich weiß nicht, wie viele Madagaskar-Filme es gibt. Wahrscheinlich gibt es nur 5, oder?
Du, da bin ich vollkommen überfragt. Aber herzlichen Glückwunsch an deine Tochter.
Nachträglich. Ja.
Gestern. So.
Ja, also gestern war nicht Geburtstag, sondern Geburtstermintag. Also seit gestern ist sie wirklich 5.
Ach so, siehst du?
Ja.
Verstehe.
Ja.
Ja, verstehe. Real Birthday sozusagen. Real, projected, whatever. Schwierig
netto
mit diesen Netto-Geburtstag. Das klingt so, als würdest du beim Billig-Discounter einkaufen.
Ja, oder normalisiert auf die Alterskohorte, irgendwie sowas.
Das klingt sehr romantisch, ja. Heute ist ein normalisierter nettomäßig auf die Kohorte normalisierter Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Tochter.
Ja, ich finde das in dieser Zeit zwischen April und Juli, finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand fragt, wie alt ist dein Kind? Dann sage ich mir, ja, es hat schon 5. Geburtstag gehabt, aber ist noch nicht 5 Jahre alt. Ist irgendwie so, ja, ist so ein bisschen komisch.
Dann,
ja.
Dann sagen die Leute, wait, what?
Ah, ja.
Genau, verstehe.
Nee, meistens sage ich dann so bald 5 oder so.
Ja. Ich ziehe meine Tochter jetzt immer damit auf, dass ich ihr sage, dass sie schon fast 6 ist, obwohl sie gerade mal 5,5 ist. Aber immer natürlich nur, wenn ich irgendwas von ihr verlange, was sie mal wieder nicht so gemacht hat, wie sie, wo man sich denkt, das müsstest du jetzt mal können oder mit dem
Quatsch. Ja, dann sage ich zu meinem Sohn, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur und kannst das immer noch nicht?
Ja, aber es ist Ironie, das versteht er in dem Alter auch noch nicht, oder?
Doch. Er weiß, dass es ein Zitat von Badesalz ist, aber er kennt, glaube ich, die Sketche nicht. Nee, kennt er nicht. Aber er kennt Badesalz von irgendwas. Er hat irgendeine Willi Astor-CD, so eine ganz schreckliche. Willi Astor ist ja wirklich schrecklich. Und da ist Badesalz irgendwie mit dabei und deswegen kennt er die.
Ah, verstehe. Tja, na dann.
Na dann, also schauen. Mein Nachbar Totoro und Kikis kleiner Lieferservice.
Dann geht das hier als Empfehlung. Damit gilt das jetzt als rausgegeben. Genau.
Das Bier auch noch. Ich bin hart angedüdelt schon. Mann, oh Mann.
Das kann ja mal passieren. Das
Bier aus. Aber dieses Bier mit Himbeersirup, das kann was. Also ihr Berliner, ihr wisst, was gut ist.
Das ist aber normalerweise dann Berliner Weiße. Das ist ein relativ saures Bier.
Dann nimmt man kein Kellerbier, ist mir schon klar.
Ja, nee, das also das ist ja so ein Sauerbier und das braucht halt diesen Zucker so als Gegengewicht, damit es überhaupt nennenswert trinkbar wird. War nie mein Favorite, also obwohl ich aus Berlin bin, Berliner Weiße mit Schuss, wie es ja heißt, komplett, aber ist nicht an mich rangegangen, habe ich nie nennenswert. Echt?
Doch, aber nur mit Himbeer, also hier Waldmeister finde ich schrecklich.
Ich finde das ganze Konzept von Biermischgetränken relativ schrecklich. Von daher auch kein Radler für mich. Alles, das kommt so aus dem Gärbottich und dann irgendwie in die Flasche und dann muss es aber auch gut sein. Nichts dazu tun. Aber gut, meine Meinung. Ich wollte letzte Woche, nee, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war, ich hatte in einer der vergangenen Folgen, vielleicht war es letzte Woche, irgendwie hatten wir es über, ich glaube mit Stefan dann, über Fahrradfahrtouren mit Kindern. Und ich berichtete irgendwie von einer Tour, die man in meinem Strava-Account finden kann, mit so Durchschnittsgeschwindigkeiten von 8,8 km/h. Mhm. Wo ich sagte, das ist nicht, weil ich einen Schlaganfall hatte und so langsam fahre plötzlich, sondern weil meine Tochter mit dabei ist und selber fährt mit dem Fahrrad. Daraufhin kam Hörer Daniel, ich glaube auf Twitter, wenn ich recht entsinne, und empfahl mir ein Follow Me. Ich weiß nicht, hast du mit sowas mal?
Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du willst.
Das ist so ein Ding, das schnallst du dir hinten an dein Fahrrad dran. Das ist irgendwie so eine Verlängerung von deinem Fahrradrahmen. Das wird so richtig massiv fest an dein Fahrrad dran geschraubt. Und dann kann man das Vorderrad des Kindes da hinten, also das Kind sitzt auf seinem eigenen Fahrrad und dann wird das da hinten eingespannt und
ach so, ja.
Ist es wie so ein riesiges Tandem am Ende, genau.
Ja, genau. Ja, sowas haben Freunde von uns hier in der Nachbarschaft und eine Waldfreundin von der Rosa. Und da bin ich auch jedes Mal ein bisschen neidisch, wenn ich das sehe, weil die wirklich sehr, sehr mobil damit sind. Und die Kleine dann halt wirklich, ja, einfach mitfährt, gell?
Genau. Das ist, glaube ich, die Idee,
sowas,
ne?
Wir haben sowas, das heißt, ich glaube, es ist irgendein Wortspiel mit Alligator, ich weiß aber jetzt nicht wie. das ist im Endeffekt so eine Stange, die man ans Rad macht und wo das Hinterrad, das Vorderrad des Kindes, glaube ich, auch in der Luft ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das ist irgendwie nicht so richtig gut und irgendwie kippelig und so und irgendwie, ja, überzeugt nicht so richtig. Aber das, was die haben, ich glaube, die haben auch sowas.
Also das wurde mir so empfohlen, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, so stand es in dem Tweet vom Daniel. Mhm. Ich habe sowas nicht, ich habe sowas auch noch nie ausprobiert, keine Ahnung, er empfahl das wärmsten Herzens und das sei dann hier auch mal sozusagen nochmal weitergetragen. Aber ich habe dann geantwortet, dass ich eine andere News hätte, die ich dann hier in der Sendung verkünden kann und das könnte ich jetzt tun. Meine Frau kam nämlich letzte Woche, ich glaube auch, nee, es war nicht nach der Sendung, aber es war irgendwie einen Tag später oder sowas. Gerade kurz nach der Sendung kam meine Frau, ich saß hier im Arbeitszimmer und habe Video geschnitten, kommt sie plötzlich aus dem Schlafzimmer rausgehechtet, wo sie noch Kinder schlafen gelegt hat, und springt hier wie so ein völlig überdreht vor Freude durch die Gegend und meint, wir haben gewonnen. Und ich so, was haben wir gewonnen? Was haben wir gewonnen? Was ist los?
Bei eBay was ersteigert, oder?
Nee, die hat tatsächlich ein Instagram-Gewinnspiel mitgemacht. Ach. Und hat ein Lastenrad gewonnen für 6 Monate. Dass wir ein Lastenrad 6 Monate kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist sozusagen der Gewinn. Von einem lokalen Fotostudio, die das irgendwie, ja, die machen Fotos von Kindern und Babys und so weiter. Deshalb Kinder sind so ein bisschen das Thema. Und ja, die haben das wohl verlost und da hat meine Frau teilgenommen, hat es gewonnen. Und ein paar Tage später haben wir es abgeholt. Und jetzt sind wir wieder in Besitz, oder ja, doch, ich sag nicht Besitz, doch, Besitz ist es, ne? Es ist nicht Eigentum, es ist Besitz, so rum ist es. Genau. Wechselt das immer. Also sind wir im Besitz eines Lastenrades. Hatten wir letzten Sommer, hatten wir Lastenräder gemietet und das hier ist faktisch technisch gesehen auch ein Mietvertrag, nur halt ohne Entgelt, weil der ist halt kostenlos für die ersten 6 Monate. Damals hatten wir es ganz normal kommerziell gemietet und bezahlt, hatten irgendwie Urban Arrow gefahren und später Riese und Müller Packster. Und jetzt fahren wir ein Kangoo aus Holland. Und das ist jetzt diesmal ein dreirädriges. Also die anderen beiden, die wir hatten, sind ja so das klassische, was sich ein Long John nennt, also ein normales Fahrrad, was so sehr gestreckt ist, wo dann halt einfach vor deinem Lenker noch diese Kiste sitzt. Aber du hast halt ein einspuriges Fahrzeug mit einem Rad. Und jetzt haben wir ein zweispuriges Fahrzeug. Also es hat vorne die Kiste, ganz normal wie beim Lastenrad, aber rechts und links an der Kiste sind jeweils ein Rad. Und hinten sitzt du dann halt auf so einem angeflanschten, wie ein mal in der Mitte zersägtem Fahrrad, was da hinten noch so dranhängt. Und gelenkt wird es in dem Fall so, dass der Fahrradteil, auf dem du hinten sitzt, ist mit so einer richtig massiven Stange, geht er unter der Kiste weiter, diese Stange geht unter der Kiste weiter, genau zu dem Mittelpunkt der Kiste. Und da ist so ein Gelenk eingebaut, wo dieser hintere Part quasi so sich rechts, links verschieben kann gegenüber der Kiste. Und du hast dann halt nicht einen Lenker, sondern hast so einen großen Bügel an der Kiste hinten dran, der so einmal von ganz rechts nach ganz links oben so eine waagerechte Stange, da ist dann deine Bremsen und deine Griffe dran. Und du drückst halt quasi, wenn du da hinten drauf sitzt, drückst du die Kiste so an diesem Bügel so nach rechts oder links von dir weg. Und dadurch knickst du dieses Fahrzeug sozusagen in der Mitte und dadurch lenkt das dann.
Habt ihr das Ding schon?
Ja, yeah, seit letztes Wochenende haben wir das
Teil. Und? Weil ich bin sowas auch schon gefahren.
Ja, schilder mal deine Erinnerung.
Ich fand's richtig schrecklich. Also ich fand, was mich überrascht hat, war, wie unsicher es sich anfühlt, vor allem bei etwas höheren Geschwindigkeiten, was bei den mit der einen Spur überhaupt nicht so war. Bei der einen Spur hatte ich so das Gefühl, eigentlich je schneller du wirst, desto ruhiger fährt das Ding. Oder es, und also es ist halt auch wendig, gell? Und dieses drei, aber gut, es war auch ein Billigmodell, was ich da habe, muss ich gestehen, ich weiß nicht, die Marke muss ich mal nachsuchen.
Wo hast du das ausprobiert?
Haben Freunde von mir sich gekauft.
Und das Einspurige? Also hast du das irgendwie...
Lustigerweise war ein Kindergeburtstag und da war eine Frau da, die mit so einem Einspurigen kam. Deswegen konnte ich das da auch testen.
Ach so, okay.
Das war ganz praktisch. Also konnte ich wirklich direkt gegeneinander testen. Das war aber auch also Größenordnung teurer. Ich glaube, dieses mit den drei Spuren, das hat so einen niedrigen vierstelligen Betrag gekostet. Und das mit der einen Spur hat irgendwie so einen höheren vierstelligen Betrag gekostet. Also lass mich lügen, so 2000, 7000 oder sowas, kann das sein? Ist das so der Preis?
Das ist absolut realistisch, ja.
Ja, gell? Und also ich fand's krass, wie kippelig das ist. Und man hatte so, also die mich damit hat erfahren, hat gesagt, ja, du musst da vorsichtig sein am Anfang, das kann auch umkippen. Ich hab so gedacht, wie soll das denn umkippen? Aber
das kann umkippen.
Als ich dann gefahren habe, habe ich gedacht, ja stimmt, das ist seltsam, also wie kann denn das sein? Also
es gibt halt keine Schräglage, ne? Das ist der Punkt.
Ja, genau, richtig. Das ist, also ja, hat mich nicht geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich nie auf die Idee kommen, sowas zu kaufen. Aber war vielleicht auch zu billig. Wie ist jetzt das mit dem?
Also grundsätzlich muss ich sagen, das Ding ist auch billig. Also ich habe jetzt mal versucht nachzurecherchieren, wo man da preislich ungefähr liegt und da sind wir auch relativ weit unten. Also das ist jetzt nicht...
Also bei 4.000 ist man da, gell?
Nee, das ist auch schon drunter. Also da sind wir irgendwo im Bereich mit einer 2 vorne wahrscheinlich.
Ah, okay.
Ich kann es nicht genau sagen, weil ich jetzt das exakte Modell nicht gefunden habe. Vielleicht ist es auch ein Vorjahresmodell, das weiß ich nicht genau. Ist auch so ein bisschen, weißt du, geschenken Gaul, guckt man nicht ins Maul. Das,
ja,
das fühle mich da auch irgendwie so ein bisschen seltsam dabei, jetzt über dieses Ding zu lästern. Aber wenn man jetzt mal rein neutral, mal unabhängig davon, dass ich das Ding jetzt gewonnen habe, mal rein über meinen Eindruck von den 4 Fahrrädern sprechen, dann muss ich dir absolut beipflichten. Diese Einspurigen sind um Größenordnungen stabiler. Und da bin ich auch verschiedene Modelle gefahren. Auch da ist auch Licht und Schatten. Also ich hatte insgesamt, bin ich in meinem Leben vielleicht so was wie 10, 15 Lastenräder gefahren, weil ich mal auf einer Velomesse gewesen bin in Frankfurt. Noch bevor wir damals dieses Ding gemietet haben, hatten wir uns mit dem Thema Lastenrad schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Da bin ich auf die Velo Frankfurt gegangen. Das ist im Grunde großes Zusammentreffen von Fahrradherstellern in der Frankfurter Eissporthalle. Und jeder Händler, der da ist und jeder Hersteller gibt halt jedem Interessierten die Fahrräder, damit er da auf dem Eisschnelllauf Außenring von der Eissporthalle einmal im Kreis fahren kann oder 2, 3 Runden im Kreis fahren kann und das Ding dann wieder zurückgibt und einen Eindruck davon hat, wie sich das fährt. Und da habe ich alles ausprobiert, was nicht bei 3 auf dem Baum war, was irgendwie wie ein Lastenrad aussah. Und länger gefahren bin ich das Urban Arrow, das hatte ich 2 Monate oder 1,5 Monate sowas in der Richtung. Es war ja damals diese Sache, wo ich das nicht zurückgeben konnte, weil Corona angefangen hatte.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Diese Geschichte. Und dann hatte ich ja dann diese Miete verlängert mit dem Riese und Müller, was halt so richtig Oberklasse ist. Also da sind wir so bei roundabout 8.000 Euro.
Ja, ich glaube, sowas war das, was ich da gefahren bin. Das war schon ziemlich geil.
Und dann hatte ich noch in einem Urlaub für 2 Wochen ausgeliehen ein Babo Curve, glaube ich. Curve oder heißt das so? vielleicht bin ich jetzt mit dem falschen Namen, aber es war auch einspurig, vorne eine Holzkiste, so, das ist so das klassische Einsteigerding aus Holland, was du so hier überall in der Stadt siehst, so Größenordnung 2,9, 3,5, so irgendwo da die Baustelle. Das Urban Arrow irgendwo so dazwischen, so 4,5, 5.000 Euro, je nach Ausstattung. Und die fahren sich auch genau in dieser Reihenfolge vom Preis her, also die einspurigen. Dieses Babbo mit Heckmotor, also Heckmotor im Sinne von Radnabenmotor, der immer, diese Motoren haben immer das Problem, dass sie nicht direkt mitkriegen, wann du trittst und wann nicht, sondern sie kriegen...
Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, Babbo ist sowas, was ich gefahren bin, was dieses Dreirädrige war.
Ja, die haben sowas auch, genau.
Ja.
Diese Motoren, die hinten den Motor haben, in der Radnabe drin, die haben immer das Problem, dass sie nicht merken, wann, wie viel Drehmoment du, also die merken nicht, wann du trittst, weil die keinen Sensor in dem Sinne haben, der weiß, oder ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber die Motoren laufen immer ein bisschen nach und sie setzen zu spät ein. Das ist immer der Effekt. Also du trittst und erst wenn ein bisschen Drehung in die Sache kommt, also erst wenn ein bisschen Bewegung im Fahrrad ist, dann merkt der Motor, ah, ich muss mitmachen. Und wenn du aufhörst zu treten, dann hat er auch immer noch mal so eine Gedenksekunde. Das ist bei unterschiedlichen Modellen unterschiedlich lang, aber es ist auf jeden Fall eine Verzögerung da, dass er dann merkt, oh, ich sollte wieder aufhören, weil der hat aufgehört zu treten. Und das kannst du geschickt ausnutzen. Du kannst dann so ganz eigenartig, seltsam, kraftlos treten und den Motor dazu kriegen, dass er die ganze Arbeit macht und du gar nichts machen musst. Aber es kann dich halt auch total ärgern, wenn du irgendwo so eine Schreckbremsung machen musst und schlagartig aufhörst zu treten und der Motor erst noch seine Gedenksekunde hat und weiter voll mit 300 Watt da reinbrüllt und du das dann versuchen musst, über die Bremsen einzufangen. Da kommt dann noch dazu, dass diese günstigeren Fahrräder teilweise keine Scheibenbremsen haben. So auch jetzt das Modell, was ich jetzt fahre, hat Felgenbremsen. Die sind schon okay, die können bremsen, das ist auch so ein Punkt, die sind halt zwei Felgenbremsen an der rechten und linken, an dem rechten und linken Vorderrad und die sind irgendwie nicht ganz perfekt identisch. Und du ziehst die Bremse und das Ding zieht zu einer Seite, weil halt die eine Bremse auf der einen Seite stärker greift als die andere. Kann man sicher alles richtig einstellen, aber ist halt auch so, bei einem richtig guten Fahrrad wäre das eine Scheibenbremse, die irgendwie an der Achse montiert wäre. Und da wäre überhaupt eine Achse, hier ist keine Achse. Die, oder keine Ahnung, ob da eine Achse hin muss, dann hast du wieder das Problem mit Differential und so. Ich weiß nicht, wie sie es machen würden, aber vielleicht wäre es irgendwie bei einem besseren Modell besser, vermute ich, weiß ich nicht. Oder das Problem ist einfach systemimmanent bei diesen drei Rädern und ist halt irgendwie so, dass das dann, wenn es nicht perfekt eingestellt ist, zu einer Seite zieht. Und dann das Kippelthema, was du gesagt hast. Und was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, wenn du so in der Stadt unterwegs bist, fährst auf einer geraden Straße oder auf einem geraden Fahrradweg, kein Thema. Alles cool, fährst so vor dich hin. Ist ein bisschen, pendelt so ein bisschen rechts, links.
Ja, ja,
das komm. Das ist
was ein unsicher fühlen.
Ja, du kannst nicht so 100% richtig geil geradeaus fahren. Und je schneller du wirst, umso stranger wird das. Schnell gefahrene Kurven gehen überhaupt nicht. Ist eine Vollkatastrophe.
Ja, du musst richtig gefährlich.
Vorm Abbiegen immer richtig krass runterbremsen und relativ langsam um die Ecken fahren. Man wird dann irgendwann ein bisschen wagemutiger und lehnt sich dann so zum Kurveninneren, um das Kippen quasi aufzuhalten und brettert dann so rum. Dann hörst du deinen Hinterreifen um Gnade winseln, weil der ist wirklich, der kommt da nicht mit klar mit diesen Querkräften, die da auf ihn wirken, weil dafür sind Fahrradreifen nicht gemacht. Fahrradreifen haben wahrscheinlich normalerweise keine Querkräfte, weil sie halt mit Schräglage auf Querkräfte reagieren und dadurch fast immer senkrecht belastet werden und nicht senkrecht stehend quer belastet werden, wie ein Autoreifen beispielsweise, der ja auch viel breiter ist, nicht unabsichtlich. Mhm. Auch bei, wenn du dir einen Trike anguckst vom Motorrad, haben die oft eher so autoreifenartige Hinterreifen. Und generell breitere Reifen mit breiteren Aufstandsflächen und nicht diesen typischen Motorradreifen, der ja so rundlich gemacht ist. Und so ist das hier auch, weil es sind Fahrradmäntel, die da drauf sind. Und es funktioniert nicht. Die Geräusche, die von diesem Hinterreifen kommen, der schreit um Gnade da hinten. Also es ist wirklich fies. Und das ist ein Geschaukel in diesem Ding, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss da nochmal irgendwas festschrauben, da stimmt was nicht. Aber es scheint so zu sein. Und mit dem Riese und Müller, mit gefederter Vordergabel und ansonsten halt einfach auch einer Verarbeitungsqualität, die halt, das ist halt ein Premium, absoluter Premium-Hersteller.
Ja.
Das lassen sie sich ja auch bezahlen. Bin ich hier in bei uns in Frankfurt, hier in dem Ortsteil, wo ich wohne, gibt es ja einen relativ steilen Hang. Den bin ich mit meiner Tochter drin runtergebrettert mit 53 km/h mit diesem Lastenrad. Und das fühlte sich, also das ist vielleicht objektiv gesehen nicht besonders schlau mit einem kleinen Kind vorne drin, auch wenn wir beide einen Helm auf hatten, 53 km/h eine Straße runter zu donnern.
Das ist ja nicht,
mag jetzt, mag man in Abrede stellen, ob das so eine gute Idee war, Herr
Aber Papa. Mit dem Rad, was du jetzt hast, würdest du es niemals.
Ich würde da nicht mal mit 30 runterfahren. Nee, geschweige denn, also 25 ist wirklich, das kann der Motor, habe ich noch nie erreicht. Ja. Ich so 21, 24 oder so sind auf wirklich guten, absolut geraden Asphalt mal so das Höchste, was ich mich traue. Und sobald es irgendwie uneben wird oder eine Kurve kommt oder so, fange ich sofort das Bremsen an, weil zu scary. Und,
ja, genau.
Und Fahrradwege, die an dem Gehweg angeschlossen sind, so rechts ist der Gehweg, sagen wir mal, dann ist so ein bisschen Fahrradweg, dann kommen die parkenden Autos und dann kommt die Straße, so ist das hier in Frankfurt an vielen Stellen, und da ist es ja oft wahrscheinlich aus Regenwassergründen oder ich weiß nicht, warum man das so macht, aber das könnte ich mir so vorstellen, dass es so leicht abschüssig ist, ja, also der Gehweg ist vielleicht noch halbwegs gerade, aber der Fahrradweg hat dann schon so einen leichten Hang zur Straße runter, damit wahrscheinlich das Regenwasser dann in den Rinnstein läuft, wo dann der Gully ist, und damit das dann alles irgendwie zusammenpasst. Und normalerweise, wenn du dann mit dem Fahrrad lang fährst, dann stört dich das nicht, weil das bisschen uneben, also dieser leichte Hang zur Seite, den die Straße hat, den gleichst du aus, indem du einfach senkrecht gerade darauf fährst, und das tut deinem Fahrrad ja nichts. Aber wenn du jetzt ein zweispuriges Fahrzeug hast, dann stehst du ein bisschen schief. Und okay, das würde der Anhänger von meinem Fahrrad, also wenn ich jetzt so diesen normalen Cruiser oder Thule oder was man da so hat, hinterherziehe, dann sitzt meine Tochter da auch ein bisschen schief drin. Aber ich glaube, das stört die auch nicht weiter. Und die Kupplung zum Fahrrad hin ist ja mit so einer Feder gemacht. Und die zwingt meinem Fahrrad diese Schräglage ja nicht auf bei einem Hänger, sodass mein Fahrrad vorne das machen kann, was es immer macht, nämlich gerade senkrecht fahren und von der Schräge der Straße eigentlich keine weitere Notiz zu nehmen, weil so schräg, dass ich dann wirklich ins Rutschen komme, wird's ja nicht. Bei diesem Ding jetzt aber ist es so, die Schräge des Gehwegs nimmt die Kiste vorne natürlich in voller Umfang auf. Meine Tochter, mein Sohn, die da drin sitzen, nehmen das nicht weiter zur Kenntnis. Die sitzen sich so ein bisschen mit dem Bobbes schräg hin und das passt dann schon. Aber ich hinten drauf sitze plötzlich auf einem Fahrradrahmen, auf einem Fahrradsattel, der unter mir schief ist, so als würde ich um eine Kurve fahren. Ich fahre aber nicht um eine Kurve. Und das ist ein total weirdes Gefühl. Also das ist irgendwie, das fühlt sich total falsch an, und es bringt auch so einen leichten Drang dieses Teils, irgendwie immer hangabwärts fahren zu wollen, sich immer so ein bisschen knicken und hangabwärts brettern zu wollen, damit, gegen den ich die ganze Zeit dagegen arbeiten muss. Und diese Radwege, die so ein bisschen schief sind, die sind, also du fährst da drüber und es ist unangenehm, es ist einfach irgendwie fies und falsch. Und ja. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das klingt jetzt alles wie viel Gemecker für ein, sagen wir mal, für 6 Monate geschenktes Ding, und ich will da auch gar nicht undankbar sein. Wir haben uns mega gefreut und ich freue mich nach wie vor und fahre mit dem Ding auch viel rum. Aber den einen Schritt zurückgetreten, und wir denken tatsächlich ja über den Kauf eines Lastenrads nach, und der Gedanke kommt auch immer wieder. Jetzt ist er natürlich erstmal wieder für 6 Monate verschoben worden. Und ich bin dankbar für den weiteren Einblick in den Markt sozusagen, und unabhängig jetzt von der Preisklasse, dass man vielleicht, wenn man ein teureres kauft, es gibt ja auch diese Neigetechnik, die kann wahrscheinlich viele dieser Probleme wiederum lösen, allerdings dann wieder für ein ganz anderes Price-Tag. Mit der Neigetechnik bin ich einmal kurz auf dieser Velo gefahren, da neigt sich die Kiste dann wirklich, also du kannst hinten Schräglage fahren und vorne legt sich die Kiste mit in die Kurve, und du kannst so einen leicht unebenen Radweg wahrscheinlich dann total einfach ausgleichen, und ich kann mir gut vorstellen, dass das viele dieser Probleme wegnimmt. Aber ich weiß jetzt zumindest, was ich nicht kaufen würde. Also
ja, genau. Das war auch mein Gedanke.
Genau. Also das jetzt 6 Monate zu fahren, ist völlig fein. Don't get me wrong. Ja. Aber ich bin dann doch wieder irgendwo, also wahrscheinlich eher Long John, oder man müsste sich Neigetechnik nochmal genauer angucken.
Ja, genau.
Genau.
Sehe ich exakt genauso.
Aber ich brauche jetzt wieder kein Follow-Me mehr, um auf den anfänglichen einleitenden Tipp vom Daniel zurückzukommen. Das haben wir jetzt auch schon gemacht, wir haben eine Radtour mit der Kleinen gemacht durch den Wald, um das Ding einfach auch mal ein bisschen zu bewegen und ein bisschen gemeinsam damit rumzufahren, mit meiner Frau auch, das war noch bevor uns das Magen-Darm niedergelegt hat, sind wir ein bisschen durch den Wald gefahren und mit der festen Absicht, wir fahren jetzt einfach weiter, als die Kleine das durchhält, weil sie halt selbst gefahren ist. Der Sohn saß in der Kiste, das ist natürlich der Vorteil von diesen Zweispurigen, die Kiste ist riesig. Die hat nicht dieses ja, Bedürfnis, stimmt, vorne so spitz zulaufen zu sein. Da ist auch noch eine rückwärtige Sitzbank drin.
Ich habe dann auch mehrere Kinder drin sitzen gehabt.
Genau, also ich
war ja Kindergeburtstag.
Kann da vier Kinder, könnte ich da mitnehmen.
Ja, genau.
Vielleicht fällt es dann auch nicht mehr um in der Kurve, wenn da vorne genug Gewicht drin ist, keine Ahnung.
Nee, angenehm wird es immer noch nicht.
Und dann ist natürlich easy dann, wenn die dann nicht mehr fahren will, dann sagst du ja, dann steig ein, das Kinderfahrrad schmeißt du da einfach vorne in die Kiste mit rein.
Ja, genau.
Das ist dann wirklich nice, muss man wirklich sagen. Also das Transportding, das ist schon, also ich habe die jetzt auch schon wieder damit in die Kita gebracht und so, vom Kindergeburtstag abgeholt. Also es ist schon viel unterwegs gewesen jetzt auch in den kurzen paar Tagen und dieser Lifestyle von Lastenrad, den erfüllt es absolut. Und von daher macht es schon wieder sehr viel Spaß jetzt.
Ja,
dass man das Auto stehen lassen kann und all die kleinen Dinge, das auch einkaufen und so, fest zum Supermarkt, schmeißt den ganzen Kram da einfach vorne rein. Ja, ist halt mit so einem schlingernden Panzer angeschlingert.
Halt ja, genau, schlingender Panzer, das trifft.
Ja. Ja, 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 so ist das. Gut, Thema Panzer, Kettenfahrzeuge. Da sind wir bei deiner Arbeit, da sind wir bei deiner...
Ach so. Nee, wir haben einen Radpanzer, nee, Radbagger gehabt.
Echt? Oh, wie langweilig.
Ja. Ja, ich bin momentan auf einer Baustelle in München. Also momentan nicht, in diesem Moment nicht. Aber ich war die Woche 3 Tage dort und werde wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen das so machen.
Immer 3 Tage und 2 Tage hier oder wie ist das gedacht oder variiert das?
Ja, genau. Also das Angebot, was ich abgegeben habe, war, dass ich immer 3 Tage in der Woche hinfahren kann und das wird wohl auch ziemlich wahrgenommen. Also nächste Woche nicht, weil ich jetzt erstmal so viel Proben genommen habe und so viel Haufwerke habe aufhäufen lassen. Die müssen ja erstmal müssen jetzt warten, was da rauskommt bei der Beprobung. Also was für eine Schadstoffbelastung und dann müssen die erst abgefahren werden und dann muss ja vorher erstmal die richtige Verwertungsstelle gefunden werden und so. Das dauert ja alles seine Zeit. Und erst wenn die Haufwerke weg sind, dann wird es wieder für mich interessant, weil dann wird in die Tiefe gegraben. Und da werden sie auf jeden Fall, also jetzt nächste Woche werde ich erstmal zu Hause sein und dann aber übernächste Woche wahrscheinlich wieder. Ja. Und
wie ist München so?
Ich war ja noch nie so richtig in München. Ich war ja also mit der Schule mal im Deutschen Museum.
Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ich glaube, mehr habe ich von München dann doch irgendeine Regatta-Strecke, weil da hat irgendwie unsere Schulmannschaft ist da gerudert und wir haben da zugejubelt. Ich hatte damals aber nur Augen und Hände und so für eine meiner Mitschülerinnen. Deswegen habe ich da auch noch so vage Erinnerungen. Und ich habe da also von München, ich glaube, ich habe München noch nie so richtig gesehen. So auch hier Sightseeing und sowas. Und das hole ich jetzt halt nach. Ich wohne extrem zentral, ziemlich gut. So in Spuckweite zum Hofbräuhaus. Und gehe halt abends oder so am späten Nachmittag und dann abends so durch München und lasse München so auf mich wirken. Und Hauptsehenswürdigkeiten für mich sind natürlich die Bars, klar.
Klar.
Alles außenrum ist halt wirklich nur außenrum. Also ich habe mir halt Eisbachwelle angeschaut, was ich ziemlich geil fand.
Ja, der Eisbach ist cool. Das.
Ja. Ja, ja, und was ich so geil fand beim Eisbach, was mir nicht klar war, ist, dass da halt nicht nur die Cracks sich in diese Welle stürzen, sondern halt auch Leute so, die es noch nicht so richtig gut können, gell? Und ist aber auch okay, weil stehen ja von beiden Seiten, ist da eben immer eine Schlange. Und wenn du dann dran bist, dann darfst du dich auf die Welle stellen. Und wenn du halt schlecht bist, bist du halt nach 2 Sekunden wieder weg. Und dann kann der Nächste.
Genau.
Und das ist kein Problem.
Der Bach räumt dich erstmal so 10 Meter ja, genau, ab, bevor du dann überhaupt eine Chance hast, wieder rauszukommen.
Genau. Und von daher ist es auch nicht schlimm, wenn da so ein paar Noobs sind. Weil das, was ich gehört hatte, war so, dass da, ja, irgendwie, das sind nur die Könner und die wollen auch unter sich sein und so. Und das ist aber Quatsch. Also, ich fand das eigentlich sehr, sehr solidarisch allen gegenüber, weil da wirklich auch Leute sind, die so, wo man richtig merkt, so okay, die haben die Hosen voll und stellen sich aber trotzdem auf diese Welle. Also ich habe da schon auch Bock gekriegt, muss ich sagen. Also ein Life-Goal. Und das sind auch echt alte Männer, die da sich draufstellen, aber die sind meistens sehr gut.
Ist ja jetzt auch vom Wetter her im Moment halt genau die richtige Zeit. Ja, er heißt nicht umsonst Eisbach, glaube ich.
Alle mit langen Neopren unterwegs. Ja. Keiner, den keinen langen hat.
Ja.
Also das spricht schon für sich. Ich habe die Hand noch nicht reingehalten, aber das werde ich auch noch tun. Also scheint kalt zu sein. Naja, ja, und sonst halt so die üblichen Sachen halt, hier chinesischer Turm und Hofbräuhaus und Frauenkirche und ja, was man halt so anschauen muss. Und da werde ich sicher noch ein paar andere Sachen anschauen. Aber ich habe ja so ein 9-Euro-Ticket, das ist ja ganz praktisch momentan und kann halt so lustig durch die Stadt fahren, jetzt den ganzen Monat und lande dann am Ende immer in der Bar. Am ersten Abend war ich im Schumanns. Und da hat es dann sehr stark geregnet und da habe ich mich dann bequem gemacht drin und habe dann 4 Cocktails getrunken.
Sauber. Und, hast du was gegessen? Da soll man ja auch sehr gut essen.
Nee, also richtig gegessen habe ich nicht. Ich habe die ganze Zeit an der Bar gesessen, aber die füttern einen die ganze Zeit mit Chips und Oliven und so weiter. Also das ist also wirklich sehr, sehr angenehme Bar. Und mit wirklich tollen Drinks, klar. Und am zweiten Tag war ich im Barroom, was auch eine fantastische Bar ist, in der Milchstraße. Die Milchstraße, das sind so ganz kleine Häuschen, also wirklich richtig winzig, so Hexenhäuschen, eins am anderen. Und eins dieser Häuschen ist eben diese Bar und die ist halt, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das innen sind. Ich habe dir ja Fotos geschickt. So.
Es ist super klein, ja. So geht so
6 Quadratmeter oder so.
Geht so Richtung Seven Swans, oder? So von der Größe.
Ja, genau. So in der Art, ja, richtig. Und aber eben super liebevoll gemacht und mit ganz viel Klimbim und es läuft die ganze Zeit so 20er-Jahre-Musik und so ein sehr cooler Barchef, also und super Drinks, schöne Tiki-Drinks und auch sonst, also hat richtig Spaß gemacht. Und danach war ich dann auf der Suche nach Mauros Negroni Club, den es offensichtlich nicht mehr gibt. Der wurde mal umbenannt in Boulevardier Bar und jetzt gibt es ihn offensichtlich nicht mehr. Deswegen war ich in seiner ehemaligen Bar, der Negroni Bar, die auch eine schöne Bar ist und auch schöne Drinks. Aber ich glaube, da hast du mich ja drauf gebracht und ich glaube, die haben mir den falschen Drink serviert. Der war nämlich zu hell und hat nicht nach China geschmeckt. Aber es war ein guter Negroni, also irgendeine andere Variante. Ich weiß nicht, was für eine.
Tja.
Ja, und so werde ich das weitermachen. Es gibt noch ein paar Bars, die ich mir anschauen will in München und wahrscheinlich auch ein paar, in die ich nochmal gehen werde.
Also du musst auf jeden Fall natürlich noch in die Goldene. Das ist mal, steht außer Frage, oder? Da bist du ja vom Eisbach auch nicht weit weg gewesen.
Die Goldene Bar? Oh, ich glaube, die steht nicht auf meiner Liste. Du hast recht.
Also es ist ja wohl eine Katastrophe. Wie kann die nicht auf deiner Liste stehen?
Ja, weil die mir in unserer Cocktail-Nerd-WhatsApp-Gruppe nicht empfohlen wurde, offensichtlich. Ja, und ich deswegen vergessen, aber du hast recht.
Also.
Da klingelt irgendwas.
Klaus Strainer.
Eben.
Ja, also da, die habe ich in sehr guter Erinnerung. Das ist natürlich auch schon lange her. Meine Erinnerung an München ist ohnehin, dass ich mir einen Backenzahn abgebrochen habe.
An
einem Körnerbrötchen.
Ja, das kann mir nicht passieren.
Ja, ist auch schon
unwahrscheinlich.
Viele Jahre her und musste dann hier nach Rückkehr gepflegt werden. Le Fleur du Mal, also die Bar oben drüber überm Schumanns, ne?
Fleur du Mal wollte ich, habe ich dann den Barkeeper gefragt, so hier, wie sieht's denn aus, Fleur du Mal, wie komme ich da hin und wo ist denn das genau? Und da hat er gesagt, ja, das ist da oben, aber es ist zu warm und ist nicht ordentlich und nee, momentan nicht. Bleib doch hier unten, ich mache dir die gleichen Drinks.
Schade. Aber das, ja, also würde man vielleicht einfach jetzt gleiche Drinks hin oder her, würde man vielleicht trotzdem sehen wollen, ne?
Ja, natürlich, würde ich auch gern sehen.
Genau.
Ja, was noch ich so auf meiner Liste habe, ist Jaded Monkey, Trisou, Loretta.
Da ist ja noch ordentlich was vor.
Garçon, Aurum, Gabani, Sapphire, Menage, Amano, Patolli. Ja, das waren es so, die hier auf meiner Liste stehen. Ich habe noch ein bisschen was vor, ja, aber ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin noch ein paar Wochen da. Es kann sein, dass ich, also im Juli bin ich auf jeden Fall noch außer der nächsten Woche jede Woche da und wahrscheinlich geht es im September weiter, also, oder im Ende August, wenn ich halt aus dem Urlaub wieder da komme. Ja, da werde ich noch ein bisschen was sehen, denke ich.
Das ist schmecken. Ich bin ein bisschen neidisch, so als Eltern von kleinen Kindern. geht dir ja sicher nicht anders, sind die Mengen an Tagen, wo man abends in Bars rumhängen kann, doch sehr gezählt.
Und ja, ist so.
Wenn man dann so eine Gelegenheit kriegt, wie du sie jetzt hast, das ist schon sehr fein. Ja, genau. Also ist schon.
Ja, vor allem, wo ich mir so Zeit lassen kann, gell? So,
es gibt
mir jetzt nicht 3 Tage und muss da jetzt alles erreichen, sondern weiß halt so, es werden halt dann unterm Strich, wären es, also ja, 8 Tage wären es bestimmt, gell?
Ja. Und es ist hart für deine Frau, die jetzt dann immer alles daheim alleine hat, aber es ist halt.
Ja, und ich finde, ja, es macht schon auch richtig, es macht eigentlich keinen Spaß. Also ja, es macht schon Spaß natürlich, aber so eigentlich will man nicht von den kleinen Kindern getrennt sein. Gell? Das ist schon, das war jetzt zum ersten Mal, seit ich die Kinder habe, dass ich mal über Nacht weg war und dann jetzt gleich 2 Nächte, das ist schon seltsam und das ist jetzt kein Leben, was ich anstrebe.
Aber nee, das wollte ich auch nicht gesagt haben, aber
genau. Aber so jetzt mal eine Baustelle und dann München, ja.
Genau, genau. Hat man jetzt mal so für
ein paar Tage. So wie früher, so. Irgendwie 6 Wochen Mühldorf, das brauche ich nicht mehr. Also
ja, gut.
Oder Deggendorf war ja auch ganz lang. Nee, das muss nicht sein. Nee, aber das ist cool. Genau, meine Idee dazu, die ich vorhin hatte, war, ich könnte ja das jeweils an den Tagen, wo ich dann abends einen losmache, weil ich bin immer allein unterwegs, weil ich nicht gerne mit meinen Arbeitern fraternisieren möchte, weil ich ja der Gutachter bin und ich soll ja unabhängig sein und deswegen, ja, die haben auch schon angehört, wir können ja abends mal einen trinken gehen. Das lassen wir lieber. Erstmal glaube ich nicht, dass die in den gleichen Bars gehen wie ich und außerdem, ja, das ist irgendwie komisch. Ist dann nicht mehr unabhängig. Gell?
Deswegen, ja, klar.
Versuche ich das zu vermeiden.
So, kann ich verstehen.
Deswegen, ich bin eh allein unterwegs. Deswegen, falls irgendjemand von euch da draußen, die uns zuhören, in München ist und Lust hat, irgendwie mich mal in einer Bar zu treffen, wäre mein Vorschlag, dass ich, wenn das nächste Mal ansteht, was so in, also jetzt nicht in der kommenden Woche, sondern in der darauf wahrscheinlich wieder Montag, Dienstag der Fall sein wird, dass ich einfach so im Laufe des Tages mal loslasse, wann ich in welcher Bar bin und dann können wir uns ja auf 1-2 Cocktails treffen. So.
Und mit loslassen meinst du Twitter?
Genau, Twitter meinte ich.
Sehr gut. Link ist in den Shownotes. Könnt ihr da gibt es ja unten die Contributors und da sind diese ganzen kleinen bunten, lustigen Icons, auf die man klicken kann. Und da ist auch der blaue Vogel vom Christoph. Da könnt ihr dann seinen Twitter-Account finden, könnt ihm folgen. Folgt am besten allen.
Ich hätte es jetzt auf dem Sneakpot-Account.
Ach so, ja gut, das kann man natürlich auch machen. Ja. twitter.com/sneakpot geht genauso. Genau,
auf dem Sneakpot-Account.
Und dann saufen mit Sneakpotlern in München. Ich weiß nicht, wie viele Hörer wir in München haben. Ich habe es schon lange nicht mehr nach Geo.
Keine Ahnung, ob wir überhaupt Hörer haben. Das ist, oder ob es nur noch Bots sind, die uns runterladen.
Naja, es empfehlen mir Leute Follow-Me-Geräte. Also insofern, es gibt da draußen Leute, ja, die stimmt. Uns hören. Das ist schon.
Es gibt ja auch immer Leute, die uns dann doch wieder kommentieren und uns auf Dinge aufmerksam machen. Von daher, ja.
Ihr hört dieses subtile, nicht kommentierenden Bashing, was Christoph hier betreibt. Also nicht sehr subtil vielleicht, aber ja. Sneakpot.de, das hier ist Folge 736, jetzt nehme ich mal meine Abmoderation vorweg. Da könnt ihr Kommentare loswerden, das haben wir immer sehr gern. Ich sage das jede Woche, aber das stimmt auch jede Woche. Genau, eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen, wenn ich dran denke, habe ich vielleicht vor diese Folge, dann habt ihr das jetzt schon gehört, eine alte Anmoderation von William Cohen geschnitten, der uns mal eine Anmoderation auf der Republika gesprochen hat.
Ich dachte von Charles Schumann.
So eine haben wir auch, ja.
Ja, ja, schlimm.
Das wäre auch schön.
Okay.
Cohen. William Cohen ist kürzlich verstorben. Das fand ich ziemlich traurig irgendwie.
Wer ist das?
Der war vor allen Dingen im Rahmen von diesem ganzen Jan Böhmermann-Zirkus, also Neo Magazin Royal und später dann ZDF Magazin Royal, so als...
Die dunkle Stimme.
Diese wahnsinnig tiefe Stimme und er hatte auch ganz viele Rollen gespielt und war da eben immer Teil der Sendung. Und ich habe ihn mal auf der Republika getroffen und er hat uns mal diesen Einsprecher gemacht mit dieser wahnsinnig tollen Stimme. Toll. Und ja, kürzlich ist er jetzt verstorben, gerade vor ein paar Tagen erst. Und als ich das gelesen habe, musste ich an diesen Einspieler denken und dann habe ich es mir hier mal ins Dokument geschrieben, dass ich dachte, wir sollten das erwähnen und sollten diesen Einspieler noch mal ein letztes Mal benutzen.
Auf jeden
Fall. Auch wenn er schon alt ist und irgendwie von einer alten Republika spricht. Das ist halt der Kontext, in dem ich das aufgenommen habe. Und
cool.
Nicht wundern, wenn ihr euch da den jetzt noch mal hört. Genau. War ein cooler Typ. Also als ich ihn so getroffen habe, wir haben natürlich nur wenige Sekunden, Minuten, wie auch immer, zusammen gehabt, wie das so ist, wenn man sich da anstellt an so einer Schlange, wo irgendwie vorne der Promi mal irgendwie Meet and Greet macht. Aber ich habe das in warmer Erinnerung. Und ich fand es ein bisschen traurig, als ich es gelesen habe, dass er jetzt gestorben ist. Vor allem, weil er noch gar nicht so alt war. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie ging nee, auch Krankheit voraus.
50 geboren.
Ja, genau. Das ist so Größenordnung unserer Eltern, ne?
Mein Vater ist 15 Jahre älter.
Ja. Ja, klar. Ja.
Krass.
Ja, und die Stimme war auch so im Live gegenüber einfach, auch wie er das gemacht hat, so das mit dem, weißt du, du hältst ihm ein Mikro hin und sagst, kannst du mal hier irgendwie Sneakpot und Cocktail-Podcast und irgendwas. Und das, da merkst du den professionellen Sprecher, ja, den hast du einfach sofort gemerkt, du hältst ihm das Zoom-Gerät vor die Nase und der haut es einfach raus. So, und ja. Das war sehr cool.
Cool.
Ja, war ja auch Opernsänger oder sowas, ne? Musiker, auf jeden Fall.
Das weiß ich jetzt nicht.
Stand in seinem Wikipedia-Artikel.
Steht, war Sänger, ja. Musiktheater.
Ja. Ja, es war schon eine beeindruckende Stimme. Ja,
es sind schon eher so Operetten, die er gemacht hat. Ja, ein bisschen. Ja, Carmen hat er auch gemacht. Okay. Aber sonst so Freischütz und dem weißen Rössel und Vogelhändler. Ja. Ja, cool. Ja, nicht cool natürlich, aber cool, dass du das Ding nochmal davor geschnitten hast.
Ich hoffe, ich denk dran, aber ich behaupte jetzt einfach mal hier, after the fact, nee, bevor ich es geschnitten habe, behaupte ich, dass ich es, wenn die Hörer es hören, davor geschnitten haben werde.
Genau, und die Leute wundern sich die ganze Zeit und jetzt klärt sich's auf, warum.
Ja, dann habe ich alles richtig gemacht, wenn das so ist.
Ja. Genau.
Na gut, vielleicht haben sie es ja auch schon in den Nachrichten gelesen und können sich denken, warum wir das jetzt da vorne dran hatten.
Ja. Nee, ich hatte es nicht gelesen.
Twitter hat es mir verkündet.
Aha.
So ist es dann. Genau, so, und damit sind die Themen dieser Sendung erschöpft.
Mhm.
Außer das eine letzte, das du jetzt nochmal verkünden musst, was der Stefan, ich weiß es nicht, weil er hat es dir direkt geschrieben, was der Stefan, damit
wenigstens einer überrascht ist.
Genau, damit wenigstens einer, es fällt jetzt an mir zu, überrascht zu sein. Was schauen wir denn? Und wo geht's hin vor allen Dingen erstmal?
Es geht zu Netflix.
Aha, da waren wir letzte Woche auch.
Genau, und es geht zu einem Film, den ich auch ganz hoch auf meiner Liste hatte. Mit Thor, Chris Hemsworth.
Hemsworth.
Der Spinnenkopf. Chris Hemsworth spielt in diesem Science-Fiction-Thriller der Drehbuchautoren von Deadpool die Rolle des genialen Gefängnisbetreibers. Aha.
Aha.
Ja, so Science-Fiction-Ding halt. Schauen wir mal.
Dieser Film ist ausgefallen.
Ausgefallen?
Ausgefallen. Also, fällt nicht aus, sondern er ist das Adjektiv.
Dieser Film ist ausgefallen. Schade. Naja, schauen wir einen anderen.
Das sagt mein Sohn immer. Schade, Marmelade.
Schade, Marmelade. Ich habe das Gefühl, es ist nicht von ihm.
Nee, aber er wiederholt es immer an völlig unpassenden Stellen, was es halt sehr lustig macht.
Sehr gut.
Gut, er kann Marmelade nicht sagen. Er sagt dann, schade, Mate. Aber
Mate ist auch gut.
Ja, Mate mit so einem leichten, mit so einer leichten Betonung, wo das T zum D, so an der Kante zwischen T und D.
Mate gibt es ja auch.
Ja.
Schade, Mate.
Aber es ist so, Mate. So, man kann es nicht nachmachen. Und das meint Marmelade bei ihm. Das muss man halt wissen. Ja, so. Das ist sehr, ich finde das überhaupt, diese Phase, wenn Kinder gerade sprechen lernen und ganz, ganz viele Sachen falsch aussprechen und für alle möglichen Sachen einfach eigene Wörter erfinden, die irgendwie so knapp daneben, aber eben doch vorbei sind.
Ja, und manche Dinge merkt man sich dann und benutzt im eigenen Kopf immer wieder. Es geht mir jetzt noch so, dass ich jetzt so Worte benutze und die Kinder gucken mich dann so blöd an, so, was soll denn das jetzt? Und es ist halt nur für mich lustig, weil die Kinder sich nicht mehr daran erinnern, dass sie halt, das war heute wieder irgendwas, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ist schade eigentlich, gell? Das ist so eine kurze
Zeit. Ich finde es so süß, auch wenn du mehrere Kinder hast, zu beobachten, wie sie für dieselben, wie sie an denselben Wörtern scheitern und dann unterschiedliche Sachen dafür erfinden. Zum Beispiel Pinguin finde ich so ein fantastisches Wort. Wir sind ja relativ viel im Zoo, also Pinguine kommen immer mal wieder vor und auch in den Büchern und so. Und ich glaube, meine Tochter hat auch mehrere Phasen durchgemacht und zwischendurch hießen die irgendwann mal Ping Ping. Und das habe ich eine Weile lang benutzt und jetzt ist der Kleine dran und bei ihm heißen die Pinge. Das ist so.
Das ist mir ist eins eingefallen, wir haben so eine Tasche, wo so ein Affengesicht drauf ist, ein Affenkopf. Aha. Und es hat halt der Lucius immer, der konnte das F nicht sprechen, hat er mir eine Abbe gesagt, Abentasche. Und es ist halt für mich immer noch die Abentasche und die Kinder verstehen halt nicht, warum ich das Ding Abentasche nenne.
Ja. Es ist, das sind so die Sachen und ich, ja. Ich liebe das sehr und ich,
ja, ich auch.
Halt das immer.
Schade, dass das so vergänglich ist, das ist so schnell vorbei.
Ja, total. Aber deshalb mache ich ganz viele Videos. Das ist ja, der Stefan versteht mich ja immer nicht, warum ich so viele Videoschnipsel von meinen Kindern anfertige, weil er irgendwie so aufs Fotografieren einfach irgendwie ist.
Ja.
Und ich versuche dann immer alles, also wir versuchen so oft, wenn die Kinder irgendwas Süßes sagen oder so, dann versucht das man
nochmal zu provozieren.
Entweder noch es nochmal zu provozieren oder halt einfach irgendwie so Vorahnungen zu haben, wann sowas gesagt werden könnte, beim nächsten Mal dann. Und dann die aber.
Ich weiß halt, dass man dann so viel Videomaterial hat, dass man es dann doch nie schaut.
Ah, da sind die Algorithmen heutzutage von so Smartphones schon sehr, also zumindest bei Apple, ich weiß nicht, wie das bei Android ist, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht, die dir einfach immer wieder Videos raussuchen und vorschlagen und zu bestimmten Tagen, weil die durch die Gesichtserkennung ja auch wissen, wer auf den Fotos drauf ist. Und dann wird mir immer mal wieder sowas hingelegt, wo es dann heißt, irgendwie hier deine Tochter über die Jahre oder heute zum Beispiel, oder war es jetzt die Tage, hatte meine Nichte Geburtstag und dann wurde mir vorgeschlagen, hier Fotos von dir mit deiner Nichte. Und das sucht er dann so zu den passenden Tagen halt raus, weil er natürlich weiß, wer das ist und er weiß auch, wann die Person Geburtstag hat und weiß auch auf Fotos, wo ich mit dieser Person drauf bin und kann dann, oder wo meine Tochter mit dieser Person drauf ist und kann das dann raussuchen und macht immer so Alben immer mal wieder mit Zusammenstellungen von Fotos und auch die Erkennung, was ein gutes Foto ist, weil die erkennen ja die Algorithmen heutzutage, wenn in so einem Foto jemand lächelt oder wenn irgendwie gelacht wird, fröhliche Geräusche kommen und sucht dir halt nicht das Foto raus, wo das Kind schreit und heult oder die Videos, sondern es sucht dir die schönen raus und das ist schon, also das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen, heutzutage.
Obwohl ich sowas zum Teil schon auch gefilmt habe.
Ja, habe ich auch gefilmt und das ist auch super lustig.
Tantrums, ja, herrlich.
Ja, genau. Ja. Also klar, Discoverability von so altem Zeug, wenn du viel davon hast, ist natürlich ein Problem. Was ich manchmal mache, soll man eigentlich nicht machen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr lustig, rauszusuchen, wo meine Tochter genau das gleiche Alter hatte, was mein Sohn jetzt hat. Also einfach wirklich hinzugehen und da kann man auch Siri für benutzen, dann einfach zu fragen, was ist denn, wie viele Tage ist der Sohn so vielte her? Und dann sagt es dir halt irgendwie, das ist jetzt 300 bla bla irgendwas Tage oder 700, keine Ahnung, her. Und dann weißt du, wie viele Tage das eine Kind alt ist. Und dann addierst du das halt aufs Geburtstag vom anderen Kind. Da kriegst du halt irgendein wahlloses Datum, wo halt die große Tochter genau dasselbe Alter hatte, was der Kleine jetzt hat. Und dann gibst du dieses Datum in deine Foto-App ein und sagst, zeig mir mal Bilder von diesem Tag. Und meistens kommt dann irgendwas völlig Belangloses, wo du irgendwie ein Cappuccino für Instagram fotografiert hast oder so. Und dann sagst du halt, okay, jetzt dieses Foto bitte im Kontext seiner Zeit, also was davor und danach kam. Mhm. Und dann bewegst du dich halt mal so 2 Wochen vor, 2 Wochen zurück. Das macht ja jetzt keinen so großen Unterschied, aber du bist so in dem Altersrange. Und da kommen total viele Erinnerungen hoch. Und klar, man vergleicht dann, was man, wie gesagt, eigentlich nicht tun soll, weil Entwicklung der Kinder super unterschiedlich ist. Aber du erinnerst dich dann halt trotzdem an dieses, ach ja, das hat sie immer so gesagt und das konnte sie nicht aussprechen und das war das und das. Und ja, das da weiß er schon besser, bei Baggern und Autos kennt er sich besser aus als sie. Und also so, und dann andere Sachen, die du völlig vergessen hast. Also da kommen so viele Erinnerungen hoch. Und es ist dann immer so ein zufälliger Trigger in genau diesen einen Zeitraum, in genau diese 2 Monate, in die man sonst vielleicht nie reingucken würde, dann doch mal wieder reinzuschauen und zu gucken, was wir da alles fotografiert haben, was wir gemacht haben, auf was für komischen Reisen und Ausflügen wir gewesen sind und was dieses Kind für lustige Dinge getan hat. Ich mag das immer sehr.
Ja, das stimmt. Das ist schon schön.
Und da sind dann
aber es ist natürlich auch ein bisschen ein wehmütiges Auge dann, ne? Das ist, weil es halt so vergänglich ist. Und dann sind die Kinder schon Schulkinder und.
Ja, das geht total schnell.
Das ist leider sehr schnell. Und plötzlich sind sie Teenager und dann werden sie ätzend. Wir werden es erleben, bald.
Ja, aber dann sind sie ausgezogen und dann kannst du endlich segeln gehen. Und in genau, Bars rumhängen, gut. Was du halt so machen möchtest.
Genau.
Genau, da schließt sich der Kreis. Wir schauen nächste Woche der Spinnenkopf. Auf dem Foto sind 5 Männer, einer hat die Augen verbunden und sie sind alle in einem Schnellboot unterwegs. Nächste Woche können wir euch dann erklären, was es damit auf sich hat. Eine Buchverfilmung, Science-Fiction-Thriller mit Chris Hemsworth. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche wieder einschalten. Tschüss.
Tschüss.